Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Moin moin und willkommen zu den Sofa Scouts bei Sportradio 360. Ja, ihr habt richtig gehört, die Sofa Scouts sind zurück. Es geschehen noch Zeichen und Wunder und das auch sogar für die etwas weniger Religiösen unter uns. Mein Name ist Jan Wegwerth und ich werde euch heute und die nächsten Wochen ein wenig durchs Programm führen. Heute und in den kommenden Wochen werden wir euch in diesem Rahmen ein wenig die NFL-Draft vorstellen und hier insbesondere ausgewählte Positionsgruppen. Mit wir meine ich nicht nur mich, sondern auch meine ausgewählten Gäste, die mir zu jeder Folge einladen werde. Das hat gleich mehrere Vorteile. Erstens ist es wenig ergiebig und auch ein bisschen langweilig, wenn ihr immer nur meine Stimme hört. Dialog schadet schließlich nie. Und zweitens lernt ihr auch so noch ein paar verschiedene Zugänge im Scouting kennen, verschiedene Arten Grades und Rankings zu erstellen. In der Draft ist es ja wie bei allen anderen Hobbys, verschiedene Menschen haben verschiedene Herangehensweisen und das macht das Ganze ja auch irgendwie spannend, finde ich zumindest. Bevor wir hier starten, noch ein paar grundsätzliche Infos zum Ablauf. Zum Ersten auch hier Entschuldigung nochmal für die Verspätung. Wir haben ja auch schon einige Anfragen gekriegt. Diese Verspätung hat unterschiedliche Gründe. Wir werden versuchen, das ein bisschen aufzuholen. Also kann auch mal sein, dass zwei Folgen innerhalb einer Woche veröffentlicht werden. Genaueres bleibt da aber noch abzuwarten. Und zweitens, es wird keine feste Reihenfolge der Positionen geben. Das hängt auch zum Teil mit der zeitlichen Verfügbarkeit der Gäste zusammen, die natürlich ihre speziellen Wünsche haben, vielleicht auch ihre Positionsgruppen, in denen sie sich besonders heimisch fühlen. Es wird also womöglich munter hin und her gesprungen. Der Start heute ist allerdings in mehrerer Hinsicht der gleiche wie in den vergangenen Jahren. Wir werden uns mit der wichtigsten Positionsgruppe, den Quarterbacks der 2024er Draft, beschäftigen. Und wie in den letzten Jahren wird mich dabei Christian Schimmel begleiten, der den allermeisten von euch ja eh bekannt sein dürfte. Christian ist Stammpersonal hier bei den Sofa-Quarterbacks, zudem natürlich bekannt von derdraft.de und seit längerem auch sonntags bei der Zone in der Endzone zu hören. Christian, erstmal moin, berichte doch noch ein bisschen was von dir, von deinem Zugang, für diejenigen, die es nicht mehr wissen, wie du scoutest und gradest.
Ja, einen wunderschönen, freue mich auch dieses Jahr in dieser Serie zu hören zu sein. Freue mich, dass du da wieder die Organisation an dich genommen hast und wir natürlich einen sehr kompetenten Menschen im Hintergrund haben, der uns das Ganze ermöglicht. Zu mir, derdraft.de gibt es seit 2013. Die meisten werden es mitbekommen haben. Ich werde es auch in diesem Podcast nochmal sagen, dass es dieses Jahr sehr wahrscheinlich keine derdraft.de Folgen gibt. Das vielleicht als Information vorab. Ich scoute hobbymäßig eben seit dem Draft 2013, 2014 war so der erste, den wir intensiver begleitet haben. Seitdem gibt es auch eine Live-Coverage, mit der wir dann den Draft live begleitet haben. Mein Hintergrund ist tatsächlich derjenigen, dass ich mich irgendwann in College-Football verliebt habe und dann natürlich gedacht habe, hey, es wäre vielleicht mal interessant zu sehen, welche Spieler kommen denn eigentlich aus dem College groß in der NFL raus, woran liegt das? Warum kommt der absolute Passing-Leader der University of Hawaii nicht in der NFL an? Warum wird er nicht mal gedraftet? Und ja, dann wird man da so reingespült, sammelt Erfahrungen, hat mittlerweile viele, viele Draftklassen begleitet. Und mein Grading ist halt tatsächlich in den letzten Jahren verhältnismäßig konkurrent gewesen. Nämlich, ich scoute Tape, ich beziehe die athletischen Werte mit rein. Ich versuche natürlich die Umstände im Spielerischen, so gut es geht, zu bewerten und zu projecten, was derjenige dann der NFL macht. Es gibt keinen Einfluss auf die Bewertung bei mir, was den Charakter betrifft. Es gibt keinen Einfluss bei mir auf die Bewertung, was Verletzungen betrifft, weil ich mir das schlicht und ergreifend nicht anmaße, das dann letztlich zu bewerten. Deswegen kann es sein, dass ein Spieler, der einen Draft weit drop, von dem Verletzungen bekannt sind, dann bei mir relativ hoch steht. Zum Grading-System, auch das ist kongruent gewesen. Die Zahl vor dem Komma bedeutet immer die Runde, in der ich den Spieler auswählen würde. und die Zahl nach dem Komma immer die Einschätzung innerhalb der Runde, also die bestmögliche Grade ist eine 1,0. Eine Grade am Ende der ersten Runde ist dann entweder eine 1,8, 1,9 oder dann eine 2,0. Und so setzt sich das Ganze eben bis zur 7 fort. Es gibt auch grundsätzlich Undrafted Free Agent Rankings, aber die werden wir hier nicht besprechen.
Die werden wir hier wahrscheinlich nicht besprechen. Vielen Dank erstmal für diejenigen, die es bei mir nicht mehr wissen. Ich mache das relativ ähnlich wie Christian von der Herangehensweise. Ich gehe nicht ganz so genau oder ranke die Spieler nicht ganz so genau, sondern eher grob im Bereich frühe erste Runde, mittlere erste Runde, späte erste Runde, frühe zweite Runde, so in dem der Range ungefähr. Das kann sich hier oder da dann auch mal nochmal ein bisschen diversifizieren. Bei mir ist es auch so, dass ich Verletzungen nicht mit einbeziehe, weil ich es einfach nicht kann. Ich bin kein Arzt. Da kann es dann sein, dass ich einen Carson Strong relativ hoch bewerte, aber weiß, dass ich ihn, wenn ich jetzt GM wäre, niemals so hoch ziehen würde. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Natürlich gelten diese Grades, die wir erstellen, ich glaube, da kann ich für dich mitreden, Christian, die sind so ein bisschen in einem Vakuum. Und das heißt, für einzelne Teams können die durchaus differieren. Also das mag jetzt für ein Team, was ein bestimmtes Defense-Scheme spielt oder auch natürlich bestimmte Offense-Vorlieben hat, dass dann Spieler entsprechend hoch oder runter gegradet werden würde. Also ein Cornerback, der halt besonders gut in Man-Coverage ist, ist für ein Team, was fast nur Zone spielt, nicht ganz so wertvoll wie für ein Team, was dann seine Stärken eher aufs Feld bringen kann. Und ja, beim Charakter muss man immer so ein bisschen gucken. Ich glaube, ich kann mich nicht ganz davon freimachen, dass es so ein bisschen einfließt. Also wenn ich irgendwie, das bei mir so ist, vielleicht kennen das einige von euch, ich habe eben einen College-Football-Blog, in dem ich mich auch unter der Saison und auch im Sommer schon so ein bisschen mit den Spielern beschäftige und die auch schon so ein bisschen scoute, darum gehe ich da nicht ganz blind dran. Da kann es natürlich sein, wenn ich dann immer wieder mitkriege, dass ein Spieler besonders smart ist oder besonders gute Spielintelligenz hat, dass das irgendwie da reinfließt. Natürlich, Spielintelligenz ist natürlich nicht was Charaktermäßiges, sondern etwas, was auch auf dem Platz zu sehen ist, aber es gibt natürlich gewisse Kongruenzen und gewisse Synergien zwischen einem Leader off the field und eben dem, was man dann on field sieht. Aber darum, es ist eine inexakte Wissenschaft, da müssen wir nicht drüber reden, glaube ich. Ganz wichtig noch, bevor wir loslegen hier, Christian hat es gerade schon im Nebensatz angedeutet, ein ganz, ganz dickes Danke, wie immer, an Nicolas Martin. Ohne dessen technische Expertise würde hier gar nichts laufen. Also für euch vielleicht schön und wichtig, dass ihr meine mehr oder weniger guten Takes hört und die meiner Gäste. Das ist allerdings der einfachere Part. Also bewerft ihn ruhig mit Lob, mit Liebe und allem, was euch sonst noch einfällt. Ohne Nicola wären wir hier ziemlich aufgeschmissen. Das gilt nicht nur für diese Ausgabe, das gilt auch für die kommenden Ausgaben und das galt auch für die vergangenen Jahre. Gut. Christian, wenn du nicht irgendwelche großen Einwände hast, würde ich sagen, let's go. Wie sieht's aus?
Let's go. Ich bin ultra gespannt, weil wir uns ja beide tatsächlich öffentlich auch aus den Gründen mit Takes etwas zurückhalten, was viele Spieler betrifft. Und ich tatsächlich bei dir ziemlich im Blauen stochere, zwar gewisse Vermutungen habe. Ich bin hochgradig gespannt und Jan, wir behalten uns in der Reihenfolge auch da wieder eine Tradition frei, denn wir wissen, nichts ist so wichtig wie Tradition.
Das ist richtig, darauf wollte ich gleich noch eingehen. Also, das Schöne ist, wir wissen wirklich beide nicht voneinander, wie wir die Spieler ranken, nicht mal ansatzweise. Dass ich das nicht öffentlich mache, hat nicht nur den Grund, dass ich es vor Christian geheim halten will oder dass ich es vor euch geheim halten will. Das liegt auch manchmal in der Struktur der sozialen Medien begründet, die unter Umständen, sagen wir mal, etwas anstrengend sein kann. Anyway, wir stellen euch heute 9 Quarterback-Prospects vor. Viele von euch werden es gehört haben, vielleicht auch schon selbst gesehen haben. Diese Quarterback-Klasse ist sehr tief, sehr gut bestückt. Und wie gewohnt werden wir das nicht als Ranking machen. Das wäre langweilig. Sondern wir machen es umgekehrt alphabetisch, also von Z bis A. Das ist eben die Tradition, die es bei den Sofa-Scouts gibt. Wir fangen mit dem Quarterback an, dessen Nachnamen entweder mit ZY beginnt oder zumindest relativ nah dran ist. Und von den 9 Quarterbacks, die wir heute zur Auswahl haben, ja, beginnen wir mal mit einem Quarterback. Gleich zu Anfang, der mit Abstand die meisten Hype generiert hat. Und zwar mit Caleb Williams von USC. Wird er diesem Hype aus unserer Sicht gerecht? Let's see. Wir machen es folgendermaßen. Wir stellen die Spieler immer kurz vor. Ich beginne bei Kelly Williams und dann machen wir das immer abwechselnd, dass ihr auch ein bisschen Eindruck habt, nicht nur, okay, der ist bei USC und okay, da wird so und so gehandelt, sondern eben, wie ist dessen Karriere verlaufen? War das ein großes Talent aus der Highschool oder eher jemand, der dann eben am College überrascht hat. Und von daher, ja, lass uns beginnen. Caleb Williams, USC, ein Junior. 6'1", 214, die Maße kurz vorweg, 32er Arme, 9¾ Hände. Das ist jetzt bei Quarterbacks bis auf die obligatorischen Diskussionen um zu kleine Hände, die bei Caleb Williams nicht zutreffen mit 9¾, ist das nicht ganz so wichtig. Zumindest die Armlänge habe ich jetzt selten gehört, dass das jetzt ein relevanter Grund ist, um einen Quarterback wirklich down zu graden. Caleb Williams, ein 5-Star-Recruit aus Washington D.C., aus der Hauptstadt. Er war der Nummer 2 Quarterback seines Jahrgangs hinter Quinn Ewers, dem aktuellen Longhorns-Quarterback. Caleb Williams entschied sich zunächst für Oklahoma in seiner True-Freshman-Saison 2021. Verdrängte er Spencer Rattler, über den werden wir eventuell nachher auch noch reden, als Starter Mitte der Saison, nachdem Rattler, sagen wir mal, sich doch ein paar krassere Aussetzer geleistet hatte. Und Williams überzeugte doch gleich auch mit sehr guten Leistungen. 2022 folgte er seinem Headcoach Lincoln Riley zu USC. Das war ja, sagen wir mal, auch eine etwas umstrittene Entscheidung, weniger bei Williams als bei seinem Headcoach. Dort spielte er eine sensationelle Saison, über 4.500 Pass-Yards, 42 Touchdown-Pässe, nur 5 Interceptions, dazu fast 400 Rush-Yards und 10 Rush-Touchdowns, wurde völlig verdient und sehr deutlich Heisman-Sieger und führte USC beinahe zu seiner ersten Playoff-Teilnahme, aber die Defense hat dem dann doch ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. 2023 konnte er nicht ganz anknüpfen an die Leistung, zumindest von den Zahlen her. Er hat immer noch exzellente Spiele abgeliefert, 30 Touchdowns, 5 Picks, 11 Rushing Touchdowns. Die Yards waren deutlich runter, aber er hat eine etwas bessere Completion Percentage gehabt. Aus Teamsicht war das in der Tat ein enttäuschender Saisonverlauf. Die Trojans waren als heißer Playoff-Teilnehmer gestartet in die Saison, aber hatten am Ende nicht mal darauf eine Chance und auch eigentlich keine Chance auf das Pac-12 Championship Game und haben auch keinen New Year's Six Bowl erreicht. Ich werde es folgendermaßen machen. Auch da müssen wir vielleicht gleich noch drüber reden. Christian kann das dann für sich noch beantworten. Ich werde euch die Spieler nicht so sehr vorstellen mit positiv, negativ. Das machen viele anders. Da gibt es auch viele gute Gründe für. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich mache das ein bisschen anders. Ich gehe verschiedene Momente des Plays durch sozusagen. Also ich beginne mit der Technik und dem Passing. Dann übers Pocket-Verhalten bis zum Running und weiteren Dingen, die mir so aufgefallen sind. Also, ihr werdet das einfach gleich sehen. Legen wir los damit. Caleb Williams, natürlich ein enorm talentierter Spieler, da müssen wir nicht drüber reden. Nicht übergroß, aber durchaus kräftig gebaut. Hat bei den Trojans in dieser Lincoln Riley Offense halt viel Spreadout mit 4 Receivern gespielt. Diese typische Offense, die Lincoln Riley spielen lässt mit Air Raid Anleihen, aber die jetzt nicht unbedingt nur tief geht. Ja, was ist zu seinem Passing und seiner Passtechnik zu sagen? Caleb Williams hat einen starken Arm, einen wirklich sehr starken Arm. Also Pässe auf die Far Hash, überhaupt kein Problem. Kriegt auch vom Backfoot noch genügend Zunder drauf. Hat einen schnellen, wirklich super quicken, eher kompakten Release. Ein paar Batted Balls sind mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er den Ball ein bisschen, also dass es ein Low Release ist, den man Ball hat. Aber dieser Release ist wirklich etwas, was ihn auszeichnet. Der wird den Ball auch noch schnell unter auch dickem Druck los. Hat eine etwas weitere Base, also setzt seine Füße etwas weiter, aber richtet die wirklich immer wieder neu aus und ballert den Pass raus. Auch hier ist es einfach quick, 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 quick. Wirklich seine Progressions auch insgesamt, sein ganzes Spiel beruht auf wirklich schnellen Reaktionen, einem schnellen Trigger. Hat Speed-Variationen drin bei den Bällen, also muss bei kürzeren Pässen nicht immer den Howitzer auspacken. Hat wirklich absurde Arm-Angles, die erlauben Würfe von ja jeder an jede Position auf dem Feld. Gelegentlich ein bisschen risikoreich, wie ich finde, aber vorteilhaft sind diese Arm-Angles vor allem bei diesen schnellen horizontalen Pässen, also Wide-Receiver-Screens insbesondere, weil er einfach die ankommenden Rusher, die Edge-Rusher, umpassen kann, wenn man so will. Diese Sidearm-Shots bei Quick-Passes, das ist wirklich stark und die sind auch fast akkurater als der Rest. Klingt ein bisschen komisch. Ist mir aber so aufgefallen. Sehr schnell durch die Progressions durch, klebt nicht am ersten Read fest, bleibt einfach sehr cool auch beim Abklappern der Reads, auch beim Moving the Pocket, zurück auf die Backside, kein Problem. Wenn er Zeit hat, wirklich geht er wirklich 1, 2, 3, 4, 5, wenn keiner frei ist, richtet dabei die Füße neu aus. Manchmal ist er ein bisschen spät mit dem Trigger, dass er den Ball dann nicht schnell genug los wird. Also der Moment zwischen Erkennen und Ball raus, aber das sind vielleicht auch eher Kleinigkeiten. Die Accuracy und das Ballplacement fand ich gut, aber hätte ich mir doch ein bisschen besser vorgestellt, muss ich sagen. Das ist ein Punkt, der mir nicht so gefallen hat. Ich weiß, der wird überall anders beschrieben, aber ich beschreibe das, was ich sehe. Das Ballplacement fand ich wiederholt nicht ganz genau. Ja, sind fangbare Bälle, aber bei Crossern, also Crossing Routes, nicht immer genau in den Lauf gelegt. Es gab auch so ein paar Probleme beim Decision-Making, fand ich. Also dieses Spiel gegen Notre Dame ist da vielleicht, sollte man nicht übertreiben, weil es ein Spiel war, aber da gab es halt ein paar dieser Bälle, wo er wirklich üble Interceptions geworfen hat, in Doppeldeckung, den Receiver weit überworfen. Ja, die Receiver haben auch wenig Separation gegen die Man-Coverage der Irish gehabt, die auch wirklich ja gut ist mit Morrison und Hart in beiden Corners. Und die O-Line-Help, muss man auch sagen, können wir auch nochmal nachher drüber reden, ist auch, nicht so wahnsinnig gut gewesen diese Saison. Aber da ging schon auch einiges auf ihn. Ich muss sagen, die Deep Balls fand ich nicht besonders beeindruckend. Da gab es einige, die doch wirklich ziemlich off sind oder ins Aussegeln. Was ich mag dagegen ist so dieses Layering, dieses softe Layering über die zweite Ebene, über die Linebacker und vor die Safeties bei Overroutes zum Beispiel. Williams kann Bälle gegen Zone in enge Fenster pressen, ist auch durchaus antizipativ, also ist ein Spot-Thrower. Insgesamt hat die Offense ihm natürlich aber auch viele einfache Bälle gegeben, viele Hooks, viele Hitches, viele Curls. Da kann er mit oder im Rhythmus den Ball verteilen. Es ist weniger Hero Ball, als ich erwartet hatte. Ne? Man kennt ja diese ganzen Highlights, wo er dann 15 Sekunden da neben der Pocket hin und her scrambled und dann noch einen findet. Das ist gar nicht unbedingt oder nicht immer sein Spiel. Er ist sehr gut in der Red Zone. Pocket-Verhalten. Insgesamt sehr gutes Manövrieren. Er geht auch öfter in die Pocket rein, also dieses Climbing the Pocket, als ich dachte. Ich fand aber unter Inside Pressure waren die Mechanics nicht immer gut. Da gibt's diese Würfe vom Backfoot, wo er diesen Half-Arm-Release hat, also wirklich nicht durchzieht. Da können die Bälle ein bisschen segeln. Auch da ist eine der Interceptions gegen Notre Dame entstanden durch ein bisschen viel vom Backfoot. Ich glaube, dadurch verhindert er eine noch bessere Completion Percentage. Da hat man manchmal den Eindruck, er, wie es so schön heißt, rushed the process. Also er beeilt sich ein bisschen sehr, dann den Ball loszuwerden, obwohl er vielleicht noch eine Zehntelsekunde oder zwei Zehntelsekunden mehr Zeit hat. Und nach klassischem Dropback, finde ich, macht er gut viele kleinere Schritte zurück. Also es ist einfach ein sehr, sehr gutes Footwork, um Zeit zu erkaufen. Er kann sich das bei seinem Arm auch mühelos erlauben. Er hat den Arm, um alle Spots des Feldes auch vom Backfoot anzuwerfen. Ich würde ihm trotzdem raten, noch ein bisschen konsequenter in den Wurf reinzugehen. Er bewegt mit seinen Augen und seinem Kopf konsequent die Coverage. Das ist wirklich, wirklich gut. Auch bei Rollouts, auch bei Flat Passes, also wo es eigentlich nicht müsste oder wo man es oft nicht macht. Er kommt auch mit seinem Blick oft spät zum Target zurück. Das finde ich den Bereich von ihm, der gefällt mir sehr. Und ja, ist natürlich diese absurde Improvisation von No-Look-Passen bis zu diesen angesprochenen 50-Sekunden-Plays, wo er am Ende noch einen Spieler findet oder dann eben scrambled. Aber beim Scramblen hinter der Line of Scrimmage hat er wirklich immer die Augen downfield für den überraschenden oder späten Pass. Gute Bälle on the move, auf Plattform nicht schlechter als in der Pocket. Er verlängert halt einfach Plays wie kaum ein anderer. Es ist aber nicht so, dass er immer aus Big Play schielt. Also das ist ein bisschen ein etwas ungenaues Narrativ, würde ich zumindest sagen. Running und Sonstiges, er ist weniger der Dauerscrambler, als ich erwartete. Er ist aber eher der Scrambler als der Runner. Er ist sehr shifty, hat wirklich tolle Change of Direction, tolle Balance, ist aber nicht der krasseste Speedster. Zumindest hatte ich nicht den Eindruck. Es ist eher so ein Build-Up-Speed. Es ist nicht so, dass er super explosiv ist. Er hat aber sehr gute Vision, wählt in der Regel sehr gute Rush-Lanes, einen Short-Strider mit schnellen Reaktionen. Ich meine wirklich diese Balance und Contact-Balance beim gegen heranstürmende Verteidiger ist wirklich elitär, finde ich zumindest. Hat auch immer mal wieder einen kleinen Move drin, Stutter-Steps, Hazy-Steps, nimmt keine unnötigen Hits, weiß eigentlich, wann er sliden muss oder wann er out of bounds gehen muss. Er ist da wirklich sehr patient, er ist wirklich sehr erwachsen, wenn er läuft. Also, ich mache das nochmal am Ende. Die Pros, die ich von ihm finde, sind halt das Arm, das Footwork, die Progressions, der Quick Release, die Arm Angles oder Mechanics. Er ist ein Pocket Magician, er kann halt Plays verlängern. Er wird Busted Coverages und Late Separation ausnutzen wie kaum ein anderer und hat halt als Runner wirklich tolle Vision, tolle Balance. Ich bin aber, und das muss ich sagen, aufgrund dieser Accuracy-Probleme und so ein paar Momente unter Druck bin ich nicht ganz so begeistert gewesen, wie ich es dachte. Also er ist für mich nicht dieser Überprospect, wie für viele andere und wahrscheinlich auch für dich, Christian. Vielleicht bin ich zu sehr Nitpicker, das mag sein. Natürlich ist er ein Top 5, Top, also, ne, also ist einfach natürlich ein absoluter Top-Prospect, aber für mich nicht diese eindeutige Nummer 1. Und jetzt darfst du, falls du es anders siehst, gern dagegen reden, warum er die eindeutige Nummer 1 ist.
Das heißt, du würdest den schon Top 5 sehen und das ist auch relativ klar. Aber er ist jetzt nicht diese Kommentare, die er kam, halt Andrew Luck. Was
für mich nicht. Für mich nicht. Und das liegt vor allem wirklich daran, also es gab einfach Spiele, wo ich nicht nur ein oder zwei nehme. Man muss natürlich auch mal gucken, dass man sich nicht an einzelnen negativen Plays aufhängt, sondern dass es einfach Spiele gab, eine ganze Menge Spiele, wo ich grundsätzlich seine Mechanics gut fand, aber gerade in Sachen Accuracy, in Sachen Ball Placement, da war er mir nicht chirurgisch genug.
Also ich sage einen Satz, den ich normalerweise,
kommt, ja, dazu. Ja, und dazu kommt, dass ich die Deep Balls, das habe ich nicht gesehen. Da habe ich ganz viele tolle, also ganz viele Big Plays gesehen, wo er rumscrambelt und dann nachher meinetwegen Brandon Rice oder Tash Washington halt tief findet, wo aber kein Defender mehr in der Nähe ist. Aber nicht diese, ich werfe einen tiefen Ball, Sideline Ball oder eine Post Route in ein enges Fenster zwischen Safety und Cornerback oder legt das in den Basket, wenn der Cornerback auf einer Go Route Man Coverage hat und eng dabei ist. Davon habe ich zu wenig gesehen. Die fand ich nicht gut genug. Und jetzt bin ich gespannt, was du gerade sagen wolltest.
Naja, das Interessante ist, dass ich einen Satz sage, den ich normalerweise eher bei Edge Rushern oder bei vielleicht aber Offensive Tackles oder Wide Receivers sagen würde. Ich setze auch auf seine athletischen Traits und ich setze auch darauf, dass er noch deutlich besser werden kann. Sein Tape ist nicht die Grade, die ich habe. Rein von der Grade ist er im Mount Rushmore meiner Draft Prospects in den letzten Jahren. Und die Grade ist eine 1,1. Fürs Protokoll, es gab bis jetzt eine 1,0, die ich vergeben habe. Trevor Lawrence. Alle anderen, ich müsste nachschauen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich bei Burrow die 1-1 hatte.
Two Gloves? Hä? Two Gloves? Teddy Two Gloves?
Nee, Teddy war eine 1-3. Okay. Teddy war eine 1-3. Zach Wilson war mit sehr, sehr hoher Sicherheit die 1-1. Aber ich gehe jetzt auch einfach gerade mal, weil wir die Zeit haben, gehe ich jetzt gerade mal rein, weil es waren nicht so wahnsinnig viele, die diese Grade hatten. So, nee, Kappes. Wir haben Trevor Lawrence mit einer 1-0, wir haben Zach Wilson mit einer 1-1, wir haben Bridgewater mit einer 1-2, Rosen, Tagovailoa, Burrow mit einer 1-2. Und danach geht es dann mit Darnold, Stroud und Young weiter und jetzt eben mit Caleb Williams, das wären jetzt meine Top 10. Und das Interessante ist, Jan, ich habe fast genauso viel rein von der Masse her negativ stehen wie positiv, was bei der Grade eigentlich ein bisschen irrational ist.
Man geht ja schon von den ganzen, also man geht ja bei ihm schon davon aus, wir haben ja genug gesehen.
Ja.
Da guckt man natürlich auch nach den Punkten, die vielleicht nicht ganz passen, um nicht zu sagen, perfekte Grade, oder?
Nee. Und auch da war ich halt eher zwischen 1-1 und 1-2, aber man muss sich halt irgendwann entscheiden. Deswegen, ich gehe jetzt erstmal auf so die Punkte, die beim Kontra tatsächlich bei mir stehen. Ich finde, er hält den Ball nicht immer sauber. Der hatte das eine oder andere Problem mit Fumbles gehabt. Das ist ein bisschen sloppy, das zieht sich manchmal auch so ein bisschen durch. Er hält den Ball manchmal lange, wirft nicht immer mit Antizipation. Für meinen Geschmack, und das hattest du auch angesprochen, für mich muss der Punkt noch deutlich stärker kommen. Druck beeinflusst seine Präzision sehr. Er macht nicht den Schritt in den Wurf, er wird unpräzise. Du hast dieses nach hinten fallen festgestellt, das ist mir auch aufgefallen. Das wirkt sich natürlich auf die Würfe entsprechend aus. Und ich habe mir auch zu dem Druck aufgeschrieben, was er im College gegen Druck macht, das wird in der NFL nur sehr bedingt funktionieren. Das ist schon eine Frage. Und zu der Frage der Präzision, bei mir steht da auch, die Präzision ist nur Short wirklich Elite. Ich finde sie auf den anderen Level immer noch gut, aber ich kann absolut nachvollziehen, dass einem da was fehlt. Wenn ich mir jetzt die positiven Punkte angucken und ich werde definitiv nicht alles wiederholen. Natürlich ist er insgesamt ein sehr produktiver Quarterback gewesen. Wir reden von über 10.000 Yards, 9,2 Yards pro Versuch, 93 Touchdowns, 14 Picks. Ist ein sehr gutes Touchdown-to-Interception-Ratio. Er hat krasse Spot-Throws drin. Also auch total in absurd enge Fenster, wo ich mir denke, ja, das ist halt, gerade im kurzen Bereich ist das halt wirklich krass. Ich habe mir, wie gesagt, aufgeschrieben, dass die gerade über die Mitte die Präzision etwas schwächer wird, aber er hat super schöne Backshoulder-Würfe drin. Er hat alle Seiten des Feldes attackiert, sowohl die Mitte als auch über außen, kurz und lang. Wirft auch schöne 50-50 Bälle. Wunderschöne tiefe Bälle trotz etwas geringerer Präzision. Ist ein guter Athlet, hattest du gesagt. Die Release ist vermutlich der, vielleicht sogar noch der größere Selling Point. Weil, ja. Also ich habe mir das mit der tiefen Release auch aufgeschrieben, aber diese Throwing Angles, die Schnelligkeit bei der Release, also mit Release meinen wir de facto die Wurfbewegung als solche. Und die, das Los, also der, wenn der Ball halt rauskommt in dem Moment. Und das macht auch nicht jeder Quarterback der Klasse. Er adjustet sehr, sehr gut die Wurfgeschwindigkeit. Der wirft dir den Screen nicht mit 800 km/h in die Fresse. Finde ich gut. Wirft einen sehr, sehr fangbaren Football. Ich finde, die Fußarbeit ist gerade für einen Quarterback in dem System ziemlich gut. Wird nur unter Druck manchmal sloppy. Arm ist toll. Also ich habe mir aufgeschrieben, 67 Air Yards sind kein Problem. Auch wenn er eher Rainbows als Strikes wirft, also eher die von oben herabkommen als die scharfen Pässe, kann den Step-Up in der Pocket machen, macht das aber oft nicht effizient genug und scrambled mir dann zu weit raus. Also da kann er noch ein bisschen was lernen, dass er 2, 3, 4 Mal nur den Schritt nach vorne machen muss, um sich dann den Druck zu befreien. Der ist sehr gut, wenn er improvisieren muss. Und jetzt kommt der letzte Punkt, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, weil du kannst es echt besser beurteilen als ich. Zum einen ist es so, dass für meinen Geschmack die USC-Receiver teilweise echt Probleme mit Separation hatten. Und ich hatte teilweise echt Schwierigkeiten zu verstehen, was die offensiv gemacht haben. Das mag an meinem begrenzten Football-Verständnis liegen. Das meine ich nicht sarkastisch. Die Jungs, die dort coachen, sind da deutlich tiefer drin. Und Lincoln Riley hat nicht umsonst mit seinem System offensiv in aller Regel viel gewonnen. Aber manchmal habe ich mich schon die Frage gestellt bei gewissen Konzepten zu gewissen Down-Distance-Situationen. Für mich, also der Punkt ist halt, dass die 1-1 auch eine Upside-Grade ist. Rein vom Spielerischen her ist es vermutlich eher eine 1-2, eine 1-3. Du hast das Notre Dame-Spiel angesprochen, aber es war eben nicht nur das Notre Dame-Spiel. Ja. Aha. Und trotzdem, ja, für mich ist er die Nummer 1 der Klasse auch relativ klar. Aber er ist nicht dieser Polished Prospect. Auch bei Lawrence konnte man gewisse Sachen kritisieren. Deep Ball etc. Aber der war in vielen Phasen des Spiels deutlich, also da ist deutlich weniger, was du jetzt auf der Tonscheibe dir zurechtbiegen musst, sondern da war schon fertigeres Produkt in Anführungszeichen. Der hat in vielen Bereichen noch ein bisschen reifer gewirkt, um es mal so zu formulieren.
Ja, also das bei USC gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Das war eine Saison, wo er wirklich viel, viel kompensieren musste. Die O-Line ist deutlich schwächer gewesen als 2022, meiner Meinung nach. Die hat wirklich viel, viel auch schnelle Pressure zugelassen. Das bedingt natürlich gerade auch, wenn man dann dazu noch sieht, dass man eine Defense hat, die einfach nicht tackeln kann. Und das sage ich ungern. Und das ist einfach natürlich, klingt immer nach einem Hot-Take, aber hier stimmt es halt wirklich. Das ist einfach, ich habe selten eine Defense mit so viel auch hohen Recruits gesehen, die offensichtlich, bei der es offensichtlich ein Problem von Effort gab. Ein Problem natürlich auch von Technik. Du wirst irgendwann, wirst du natürlich gezwungen, diesen Hero Ball mehr auszupacken. Das ist aber auch mein kleinstes Problem. Das ist eins, was bei Caleb Williams, wenn ich mir dann so Scouting Reports durchgelesen habe, habe ich immer das, er muss den Hero Ball irgendwie minimieren. Ja, ein bisschen vielleicht. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich jetzt, ich habe mir das Tape gucken nach dem, was ich vorher gesehen habe, was ich auch unter der Saison gescoutet habe, schon ein bisschen anders vorgestellt. Also da war ich in dem Punkt, habe ich gesagt, na gut, eigentlich muss ich sagen, spielt er doch auch viel in Structure. Aber das Problem war natürlich, die Receiver haben wirklich, die haben mich schon enttäuscht. Taj Washington ist die eine vielleicht ein bisschen positivere Ausnahme, aber, Brandon Rice hat sicherlich nicht das gespielt, auch wenn er jetzt als Prospect gerade ein bisschen gehypt wird, was man erwartet. Dorian Singer, der Transfer von Arizona, hat ganz, ganz dick enttäuscht. Da hat man ja eigentlich gedacht, dass der so ein bisschen diese Jordan Addison-Rolle einnehmen kann. Auch sonst, das war halt viel Klein-Kein. Zachariah Branch, das ist ein sehr, sehr talentierter Spieler, ein Ball-in-die-Hand-Spieler, aber auch da hast du natürlich, das sind natürlich die Pässe, die jetzt Caleb Williams nicht besonders auszeichnen. Ne? Also diese Quick-Pässe, die zeichnen ihn mehr aus als alle anderen Quarterbacks dieser Klasse. Einfach dadurch, dass er die so schnell rauskriegen kann und auch um jeden Verteidiger rum oder über ihn rüber oder wie auch immer sozusagen an ihm vorbeispielen kann. Aber das ist natürlich nicht das, was wir sehen wollen. Und ja, ich bin auch deiner Meinung, dass die Offense von Lincoln Riley schon ein bisschen von dem entfernt war und ein bisschen einfallsloser war, als das, was er bei Oklahoma spielen ließ. Aber das liegt vielleicht auch einfach eben an dem Spielermaterial, was er zur Verfügung hatte. Das mag durchaus sein, dass das besser aussieht, wenn die Receiver dann auch mal schnellere Separation kreieren können.
Ja.
Ich muss übrigens, also wo du es gerade sagtest, bei mir ist es schon, was die Rankings angeht, ist das so ein bisschen im Bereich, also nicht deutlich über dem Bereich Young Stroud, den ich letztes Jahr hatte, die relativ gleich auf waren. Aber schon ein Stück hinter Luck, hinter RG3, hinter Burrow, hinter Lawrence. Lawrence hat auch seine Probleme gehabt, auch Accuracy-Probleme, gerade über die Mitte, fand ich so im Intermediate-Bereich, die mich gewundert haben, die mir in den Saisons gar nicht so aufgefallen sind wie im Scouting. Das ist ja auch das Spannende an Scouting übrigens, dass einem natürlich Dinge auffallen, die man vielleicht gar nicht so sehr erwartet hat. Da kommen wir vielleicht bei dem einen oder anderen Quarterback gleich auch noch drauf. Wir dürfen jetzt auch nicht irgendwie hier eine halbe Stunde über Caleb Williams reden. Ja, also dürfen wir schon, aber dann killt uns Nikola irgendwann. Den haben wir erstmal ruhen geschickt. Der kommt nachher wieder und beschwert sich, dass wir dann bei Quarterback 3 sind, irgendwie nach 2 Stunden. Aber wie gesagt, ist kein Nitpicking, soll auch nicht ein Hot Take sein. Das ist ein super Prospect, aber eben für mich nicht dieser Überprospect, wie ich erwartete. Vielleicht waren meine Erwartungen auch einfach zu hoch. Vielleicht war ich auch bei ihm ein bisschen zu kritisch. Mag sein. Christian sieht es etwas positiver. Und wahrscheinlich hat er recht, weil der Großteil sieht Caleb Williams positiver als ich. Ich sehe ihn nicht negativ. Wie gesagt, ist auch mein Quarterback 1, aber nicht ganz so deutlich. Also es ist ein ziemlicher Toss-up zwischen meinen beiden besten Quarterbacks. So viel kann ich vielleicht dazu sagen. Wer der andere sein wird, werdet ihr dann im Laufe dieser Sendung hören. Hast du noch einen Take zu ihm oder wollen wir mal weitermachen?
Lass uns mal weitermachen. Der einzige Take ist, es gibt gerade bei den Quarterbacks kein Recht und kein Unrecht haben. Das ist einfach so.
Letztlich hast du vollkommen recht. Also damit hast du recht wiederum. Klingt ein bisschen komisch. Aber wir haben es natürlich auch bei den beiden von uns aus gesehen, Top-Quarterbacks des letzten Jahres gesehen. Andere haben ja auch Anthony Richardson vorn gehabt, aber bei Young und Stroud haben sich sehr unterschiedlich entwickelt, aber ich möchte nicht ausschließen, dass die Umgebung, das Setting, in dem sie gelandet sind, da nicht auch eine gehörige Rolle gespielt hat.
Stroud war überall die klare Eins. Überall.
Natürlich. Immer
schon. Aber
wie kann man diesen kleinen Quarterback draften? Genau. Wie kann man nur? Ist doch vollkommen klar, dass der... naja, hör auf. Aber diese Experten haben wir hier in dieser illustren Runde, also sowohl in dieser Episode als auch in weiteren, nicht am Start, so wie kann ich versprechen. Willst du den nächsten übernehmen?
Ja, der Draft-Prozess ist immer ein Humbling-Prozess. Das ist einfach so.
Ich sage immer richtig, Christian. Zack. Hm? So.
Ja, wir kommen zur skandalösesten Entscheidung im College-Playoff. Eigentlich der Geschichte des 14-Playoffs. Da sind wir, glaube ich, dabei und Entschuldigung an alle Hörer der Universität aus Alabama, die wir jetzt verloren haben, denn wir reden über John Travis. Quarterback, Florida State. Ein 50er Senior ist der gute Herr Travis. Und der ist reingekommen mit 6'1", 200. Also, man hätte früher gesagt, anders heißt. Mittlerweile ist das, glaube ich, ein bisschen aufgehoben. Tatsächlich ein Dual-Threat-Ganzlinger. Meine Kurzbeschreibung ist ein Dual-Threat-Ganzlinger mit vielen Flashes, ohne Konstanz. Bei mir Mitte der vierten Runde unterwegs mit einer 4,7. Kommt aus West Palm Beach, Florida. Gibt, glaube ich, schlechtere Orte, um aufzuwachsen. Hat dann als Freshman schon ein bisschen gespielt. War in Anführungszeichen nur ein Three-Star-Recruit aus der High School, der Nummer 24 Dual-Threat-Quarterback. Also für die Quarterbacks, die wir besprechen, verhältnismäßig niedrig gerankt insgesamt. Hat dann bei FSU eine relativ illustre Karriere gehabt, insgesamt 46 Spiele gemacht. Über 1000 Passversuche, davon 633 an Mann gebracht. Für 8600 Yards, 65 Touchdowns. Dazu kommen über 1900 Rushing Yards und 31 Touchdowns bei 409 Laufversuchen. Ein Touchdown-Pass hat er auch gefangen. Der einzige Spieler in der Geschichte von Florida State mit mindestens 7 Rush-Touchdowns in 4 Saisons hintereinander. Hält verschiedene Rekorde bei den Seminoles, unter anderem für Verantwortlichkeit für Touchdowns, also wo dann logischerweise Rush, Pass und Receiving mit drin ist, Total Offense, Quarterback Rushing Yards und Quarterback Rushing Touchdowns. Also ziemlich illustrig, 2023 vielleicht noch kurz, hat die ersten 11 Spiele gestartet, bevor sich das Bein gebrochen hat, was letztlich vielleicht dann auch die Playoff-Entscheidung beeinflusst hat. 207 von 324 für 2700 Yards, 20 Touchdowns, nur 2 Picks, plus 176 Yards und 7 Touchdowns auf dem Boden. ACC-Spieler des Jahres und Offensivspieler des Jahres, dann entsprechend auch Fünfter im Heisman Trophy Voting. Jo, und der erste 8. Spieler im Programm, der eben diese Ehre zuteil wird bei Florida State und der erste eben seit Jameis Winston dort gespielt hat. Es geht um Jordan Travis. Willst du noch was zum Persönlichen ergänzen, was ich nicht erwähnt habe?
Ich mach mal ruhig weiter okay. mit deinem Gut. Report.
Gut, wir sind bei beim Pro. Ich mag den Release, er bekommt Geschwindigkeit auf den Ball, aktive Füße in der Pocket, die Fußarbeit ist in Ordnung, ist als Läufer gefährlich, attackiert die Feldmitte. Arm ist gut, vielleicht mehr. Hat sehr, sehr schöne Back-Shoulder-Fades und Comebacks. Das sind die Dinge, die mir bei ihm tatsächlich am besten gefallen haben. Da platziert er die Pässe gut, super Timing, gute Geschwindigkeit. Ja. Habe ich mehr als einmal BAM gedacht, als er die Bälle dahin gehauen hat. Ein paar wirklich schöne Spot-Throws, hat gute Snaps gegen den Blitz, wenn er den Pre-Snap liest. Das ist bei ihm die Grundvoraussetzung. Kann improvisieren, ist absolut flashy, traut sich tief zu werfen. Auf der negativen Seite. Er ist für mich die Definition von lean, also von dünn. Zumindest hat er so gespielt. Vielleicht hat er sich noch ein paar Kilos drauf geschafft, aber ja, das ist für mich immer, fühle ich mich selbst bei Quarterbacks ein bisschen, finde ich schwierig. Zu viele Pässe auf den Rückwärts fallen. Für mich keine Konstanz bei der Präzision und auch kein Ballplacement hält. Er versucht jeden Wurf, egal aus welcher Lage. Nicht immer ist das sinnvoll. Ich habe einige der dümmsten Interceptions in diesem Draft-Prozess habe ich bei ihm gesehen. Ich finde es gut, dass er immer das Play macht, aber manchmal muss man einfach auch den Ball fressen. Reagiert oft spät auf Druck, besonders bei Stunts oder von Rushes unerwarteter Blitzer. Ich habe es eben gesagt, dass für mich sein Verhalten unter Druck ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Liest er den Druck, kann er sehr gut in den Druck reinwerfen und offene Receiver über die Hot Routes dann zum Beispiel finden. Weiß er nicht, was kommt, kommt ein unerwarteter Stunt, kommt Druck von der unerwarteten Richtung, ist er oft lost. Für mich insgesamt nimmt zu viele Schüsse tief und zu wenig konstantes Quarterback-Play in Struktur. Das ist auch das, was die Grade ziemlich zurückgehalten hat. Und die Abschlussfrage, wie gut kann er wirklich den Kopf drehen? Ich glaube, dass er schon zum zweiten, dritten Read kommen kann. Ich habe es zu selten gesehen. Deswegen ist es bei mir einer der Concerns. Er ist super flashy, er hat viel Talent, er ist immer eine Gefahr auf dem Boden. Und er hat auch durchaus gute Momente oder sehr gute Momente als Passer. Für mich hat er die nicht konstant genug. Und für mich, ich bin einfach noch sehr, also es ist einer der Spieler mit der höchsten Varianz, was die Grade betrifft, weil es gibt Quarterbacks, die kann ich relativ gut einordnen. Bei ihm sehe ich ein riesen Portfolio, wo der halt enden könnte. Also ich glaube, dass das als Best Case vielleicht sogar starten könnte. Auch wenn ich es nicht so wahrscheinlich sehe. Aber ich sehe ihn halt auch durchaus als jemand, der dann halt vermutlich nicht in der NFL ankommt. Wir werden es sehen. Ich hoffe, dass seine Verletzung vernünftig heilt und er sich den Teams entsprechend präsentieren kann. Und jetzt bin ich auf deine Takes gespannt zu Jordan Travis, den ich mit der 4,7 Mitte, Ende, vierte Runde habe.
Mein Grade kommt später, weil ein bisschen Spannung müssen wir aufrechterhalten. Ich beginne auch erstmal, ich sehe vieles ähnlich wie du, ein paar Sachen ein bisschen anders. Beginne mit Passing-Technik, also Footwork mag ich grundsätzlich, das ist das Potenzial, da er steht auf dem Ball, er kann sich schnell umorientieren, wenn er eine cleane Pocket hat, sieht's gut aus. Er hat einen schnellen, sehr kompakten Release, ohne krasse Ausholbewegung. Die Throwing Motion gefällt mir, aber ich finde, auf Plattform verliert er die Technik oft und ein bisschen. Dann hat er diese halbe Throwing Motion, dann zieht er den Arm nicht durch. Das hat ja wirklich Auswirkungen, vor allem auf die Velocity, gelegentlich auch auf die Accuracy. Hat ein paar nette Arm-Angles für kreative Pässe. Aber auch hier eben oft dieses Ding, dass er den Ball los wird und den Arm damit, also mit dem Moment, wo er den Ball los wird, halt nicht mehr durchzieht. Dadurch flattern die Bälle manchmal. Ich habe auch den Eindruck, dass ein, zwei Drops der Receiver daraus resultiert sind. Das ist natürlich auch Schuld der Receiver, aber eben oft nicht nur. Es hat manchmal was von zu pitchen oder zu werfen, anstatt wirklich ordentlich Spin draufzulegen. Und gerade für jemanden mit eher kleinen Händen, wir wollen diese Diskussion hier nicht groß aufmachen, ist das nachteilig. Ich mag, dass er den Ball unter Druck schnell noch los wird, weil er eben diesen guten Release hat. Ist teilweise nicht ungefährlich. Also die zwei Interceptions, die er nur gefangen hat, also die andere gefangen haben, die er nur gefressen hat. Also er hat wenig Turnover-worthy Throws gehabt, aber die er hatte, die sahen halt zum Teil wirklich bedenklich aus. Da bin ich ganz bei dir. Da waren schon üble Teile bei. Ich weiß nicht, ob das gleich am Anfang gegen LSU dieses eine war, wo er kurz vor der eigenen Endzone einen Sack nehmen müsste eigentlich und den Ball dann noch irgendwo hoch in die Mitte wirft, so ein Prayer, darfst du dir natürlich in der NFL nicht erlauben, ist sofort ein Pick 6. Armstärke fand ich mittel, also fand ich nicht so richtig gut, vielleicht auch ein bisschen schlechter, als du sie fandst. Finde ich, merkt man daran, in härtere Würfe muss er seinen ganzen Körper reinlegen. Und dann hat er diese von einigen ja auch schon kolportierte, ich finde sie relativ auffällige Austrittbewegung mit seinem rechten Bein, also weil er wirklich dann mit dem ganzen Körper versucht, da möglichst viel auf den Wurf zu packen. Dadurch sind die Pässe über die Mitte und in enge Fenster schon ein bisschen limitiert und einige Pass-Breakups sind dadurch auch entstanden. Wobei er es trotzdem versucht. Also er attackiert furchtlos die Mitte und tendenziell auch erfolgreich. Die Frage ist halt so ein bisschen für mich, funktioniert das in der NFL in der Form? Und da, das sehe ich momentan ein bisschen skeptisch. Er pfeffert die Bälle selten in enge Fenster oder überhaupt in Fenster, sondern legt sie. Also die Accuracy, das Ballplacement auf kurzen Distanzen fand ich gut, insbesondere über die Mitte, aber er hat dann immer wieder auch deutliche Misses drin, auch bei Cleaner Pocket und darum, das, was du auch gerade schon sagtest, Konstanz, ich habe es mir mehrfach einfach dick geschrieben, Konstanz, wo bleibt sie? Das ist das Zauberwort hier. Genauso, er kann schnelle Entscheidungen treffen, tut's aber nicht immer. Die Progressions sind oft da oder meist da, müssten aber schneller sein, also er hängt oft an einem Read oder einer Hälfte des Feldes fest. Er hat natürlich mit Johnny Wilson und Keon Coleman auch die Contested Catch Receiver für sowas gehabt. Ich fand, er braucht mehr Antizipation beim Werfen. Er hat so ein bisschen gewartet, bis einer frei ist, dann kam der Ball raus. Positiv ist, dass er keinen Bereich des Feldes meidet. Er legt Pässe nach außen, er hat einige über die tiefere Mitte. Ich fand es interessant, dass er erstaunlich wenig diese kurzen, diese Crosser- und Drag-Routes hat. Das ist eine Scheme- und Talentfrage bei den beiden großen Receiver und den Top-Titans. Also diese sicheren Completions, diese extrem sicheren Completions, davon hat er gar nicht so viele gehabt, also diese ganz einfachen Pässe. Deep Balls fand ich on and off, teilweise wirklich über die Köpfe hinweg ins Aussegeln, wo ich denke, gib doch deinen beiden Riesen da draußen die Chance, einfach den Ball zu greifen. Hat ein bisschen Tendenz zu Overthrows, kein besonderes Ballplacement bei Sideline-Throws, das ist, fand ich, all over the place. Da gab es viel, einfach auch, was die Receiver gerettet haben. Und der eine Punkt, der wirklich immer wieder auftauchte bei mir, wenn er unter Druck ist, lassen seine Mechanics, lässt seine Accuracy gerade im Intermediate- und Deep-Bereich deutlich nach. Und da ist einfach aufgrund seines nicht idealen Arms der Margin for Error geringer als bei anderen Quarterbacks. Der ist auch kein besonderer Backfoot-Thrower. Ne? Also wo wir gerade bei Williams drüber geredet haben, der kriegt den Ball da immer noch überall hin. Aber dann hat er immer wieder so ein Wow-Throw out of structure dazwischen. Also das ist einfach ein bisschen auch eine Frage, welches Spiel man sich anguckt, da hat man manchmal, oder auch welches Viertel man sich anguckt, da hat man sehr unterschiedliche Eindrücke von Jordan Travis. Die Plays on the move können wir in was Positives münden, aber auch hier die Accuracy ist halt mal so. Was ich erstaunlich fand, er hat eine relativ gute Field Vision. Er findet oft spät sozusagen von der anderen Seite rüberkommende Receiver oder Routes, die wirklich eigentlich spät oder erst nur an der Seite irgendwie in seinem Blick, in seinem Fokus landen, die findet er immer wieder. Pocket-Verhalten, ja, er ist beweglich, er ist fluide, der hat ganz oft dieses Drifting Away und diese Lateral Steps und insgesamt haben mir die Bewegungen in der Pocket gefallen, insbesondere und auch das laterale Sliden, was er hat. Gelegentlich verlässt er die Pocket zu früh. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er außerhalb der Pocket so effizient war. Dann gewöhnst du dir natürlich an, vielleicht einmal früher auszureißen, muss er in der NFL aber ein bisschen abstellen. Antizipation, da bin ich ganz bei dir, Christian, war mal so. ab und zu steppt er in Pressure, wo du denkst, warum, wo kommt das jetzt her? Er nutzt die Pocket nicht immer als Ganzes aus, hat ein paar unnötige Sacks drin, muss den Ball schneller loswerden oder sich in bessere Positionen bringen. Das war ein, zwei Mal auch eindeutig der Fall, gerade wenn man das Out 22 gesehen hat. Running und sonstiges, ja, guter Athlet, tolle Mobilität, nicht der Straightline-Speedster, aber wahnsinnig elusive, die Moves und dieses Dead Leg, was er immer wieder drin hat, also diese Verzögerungsschritte, dass er dann plötzlich und dann irgendwie den Cut macht oder dann nochmal einen Burst reinbringt, kann Plays verlängern, kann auf eigene Faust kreieren, hat auch dieses Out-of-Structure-Mindset, nicht immer die Out-of-Structure-Technik, muss man sagen. Es hat einen Scrambling Master. Schwer zu stellen, on the run, hinter der Line of Scrimmage. Er findet kleine Lücken, kleine Creases, die Elusiveness, die Balance, das Ausweichen von Defendern, das Überleben von Hits. Er hat immer mal wieder so eine wirklich völlig überraschende oder ungewöhnliche Entscheidung drin, die man so sonst von anderen Quarterbacks oder auch anderen Runnern nicht sieht. Ich mag seine Design Runs. Er hat gewisse Baller-Tendenzen. Er hat keine Angst vor Hits. Er ist tough. Ja, diese fürchterliche Verletzung hemmt natürlich eine Projection. Das muss man ganz deutlich sagen. Wir haben es jetzt nicht drin, aber müssten wir, wenn wir GMs wären. Er ist ein absoluter Leader des Teams. Er ist sehr intelligent und wirklich auch einer der absoluten Sympathieträger im College Football. Das muss man so deutlich sagen. Ich will niemanden anders da irgendwie kleinreden, weil Jordan Travis gehört für mich da auch unter den Quarterbacks hier ganz nach oben. Allein wie er halt nach seiner Verletzung und nach dem Playoff aus der Seminoles, was natürlich daran lag, dass er diese schreckliche Verletzung erlitten hat, sagte, ich hätte mir eigentlich gern ein paar Wochen früher das Bein gebrochen, damit ihr seht, wie toll dieses Team, dass ich nicht das Team bin, wie toll das Team auch ohne mich funktioniert und wie tough und resilient das Team ist. Also wirklich einfach ein Typ, dem man es nur gönnen muss. Ja, zusammengefasst, meine Pros, ich wollte ja nochmal für diejenigen, die den nachher bekommen, dass man das Positive sieht, die All-Around-Mobilität, die es eben auch in spektakulär gibt bei ihm, das Kreieren außerhalb der Pocket, die Improvisation, dass er die Mitte bedient und diese unglaubliche Leadership, er muss an den Fundamentals arbeiten, gerade unter Druck. Ich habe ihn leider, muss man sagen, genau wie du, im Bereich Late Fourth ohne die Verletzung und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ich mich irre, muss ich ganz ehrlich so sagen, weil Jordan Travis einfach als Typ gehört er in die NFL. Als Typ ist er einfach jemand, der jeden Sport bereichert. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, dass die Late Fourth halt dazu führt, dass er besonders motiviert ist, wenn er da gedraftet wird, wenn er vorher gedraftet wird, umso besser. Ich hoffe, dass er an einem guten Spot landet, um eben auch er ist ja schon ein besonderer Quarterback, das kann man schon so sagen vom Spielstil. Ne? Der ist nicht vergleichbar mit einem der anderen, die wir heute besprechen. Dass er das irgendwie in der NFL umsetzen kann, würde mich wirklich wahnsinnig freuen.
Wunderbar. Hast
du noch Kommentare zu mir? Wir sind leider hier doch sehr ähnlich bei den Grades und auch bei eigentlich fast allen Beobachtungen. Ja. Ich sehe seine Mechanics und seine Arm Strength vielleicht ein bisschen negativer, aber ansonsten sind wir da ja auch relativ nah beieinander.
Ich glaube, beim nächsten sind wir auseinander und ich hoffe, dass ich kein Einreiseverbot bekomme.
Beim nächsten sind wir auseinander. Ich bin wieder dran, ne? Okay.
Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich kein Einreiseverbot bekomme. Also das werden wir rausfinden.
Okay. Stimmt. Für diejenigen, die uns nicht so folgen, Christian ist demnächst im Staate South Carolina und da kommt er nicht her, aber da hat der Quarterback, über den wir jetzt reden, die letzten zwei Saisons gespielt. Und zwar Spencer Rattler. Spencer Rattler, ein Senior mittlerweile. 6-0, 211, 31er Arme, 9,78 Hände, also alles im Rahmen, der ist nicht besonders groß, aber wie Christian gerade schon sagte, 6-0 darf noch als undersized gelten, aber nicht mehr als so undersized wie noch vor einigen Jahren. Spencer Rattler ist dem einen oder der anderen vielleicht aus der Serie QB1 Beyond the Lights bekannt, begehrter Highschool-Spieler, in der er, ich würde sagen, nicht unbedingt sehr sympathisch rüberkam, zumindest sehen das die meisten so, ich auch. Ein Five-Star-Recruit aus Phoenix, Arizona, da, wo es die, Achtung, Rattlesnakes gibt, der Quarterback 1 seines Jahrgangs.
Es wurde aber auch Zeit.
Ja, ich habe noch ein paar im Petto, also mal gucken, ob ich Lust und Laune habe, die nachher reinzuschauen. Einen ganz fiesen auch noch, aber schauen wir mal. Spencer Rattler war der Nummer 1 Quarterback seines Jahrgangs, entscheidet sich für Oklahoma und den Quarterback-Flüsterer Lincoln Riley, das haben wir ja schon irgendwo gehört, genau. 2019 als True Freshman Backup von Jalen Hurts, 2020 übernahm er dann den Starterposten. Ich erinnere mich noch an einige Stimmen, die sagten, nun geht's endlich mit Oklahomas Offense bergauf, jetzt haben sie einen gescheiten Passer. Ja, nun ja, Und die haben vielleicht nicht unbedingt erwartet, dass die Karriere von Jalen Hurts einen solchen Verlauf nimmt, wie sie ihn jetzt genommen hat. 2020, die gute erste Starting-Season von Rattler. 67,5% Completions, über 3000 Yards, 28 Touchdowns, 7 Interceptions. Einige hatten wegen seinem Hype vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet. Ist Big 12 Champ geworden mit den Sooners. Ein New Year's Six Bowl Sieg gab es auch noch obendrauf. 2021 dann aber ein paar Inkonstanzen und auch ein paar wirklich üble Böcke, sodass er nach ein paar Spielen für Caleb Williams, den Nummer 1 oder damals Nummer 2 Quarterback, aber den gehypten 5-Star, den gehypten 9-Star gebencht wurde. Riley und Williams nach einer Saison dann ja weiter zu USC. Aber auch Spencer Rattler entschließt sich zu wechseln und zwar eben zu South Carolina, zu den Gamecocks in die SEC. Da war er 2022 an einer überraschend guten Saison maßgeblich beteiligt. 66% der Pässe, wieder über 3000 Yards, 18 Touchdowns, 12 Picks. 8 Siege in der Regular Season hätte man den Gamecocks wirklich kaum zugetraut. Und zudem gab es den ersten Sieg über den Erzrivalen Clemson im Palmetto Bowl seit 2013. Also schon ein bisschen länger her. 2023 hat er lustigerweise sogar die exakt gleiche Anzahl Passversuche wie 2022 gehabt, nämlich 399 genau. Schöne Zahl, by the way. Leichte Verbesserung bei den Completions mit über 68%, bei Yards mit über 3100, also jeweils nur geringfügig, aber man hat gesehen, also zumindest kann man sagen, er hat sich stabilisiert. 19 Touchdowns, wie deutlich weniger Interceptions mit nur 8, aber leider auch kein Teamerfolg und kein Bowl-Game. Spencer Rattler, ja, ein eher kleiner, recht schmal wirkender Quarterback, finde ich. Passing und Technik, ich muss sagen, seine Technik hat mich überrascht, wirklich sehr gute Technik, clean throwing motion, wenig unnötige oder zusätzliche Bewegung, die Armstärke ist eher mittelgut. Ich finde, bei Pässen nach außen hat man das gesehen, dass er nicht diesen ganz idealen Punch hat, auch im Quick-Pass-Game bemerkbar, aber weil er eben diese wirklich effortless throwing motion hat, macht er einen Teil der fehlenden, ich sag mal so natürlichen Armstärke wieder wett. Agiles, fluides Footwork in der Pocket hat mir sehr gut gefallen. Oberkörper und Füße in Harmonie, wie er es ausrichtet, wie er seine Füße immer neu setzt. Einer der wirklich absolut tollen Punkte, die sich, glaube ich, auch sehr, sehr gut projecten lassen auf die NFL und als seinen, wie soll ich sagen, seine Zukunft als Pocket-Passer da. Bei schnellen Pässen nach außen machen sich seine geringe Größe und die nicht besonderen Arm-Angles oder Arm-Angle-Variationen gegen ankommende Rusher gelegentlich bemerkbar. Die Deep-Bots hängen ein bisschen in der Luft. Er erlaubt Defendern, da zurück ins Play zu kommen. Er ist nicht grundsätzlich inakkurat, aber die Receiver müssen zu oft abstoppen. Er muss in den Wurf reinsteppen. Meistens tut er das auch, weil vom Backfoot kriegt er nicht genügend Speed auf die Bälle. Das Gehen durch Progressions fand ich okay. Könnte noch ein bisschen schneller sein. Klebt gelegentlich zu lang beim First Read oder auf einer Seite des Feldes. Es gibt aber auch Plays, in denen er das Feld wirklich sehr gut scannt. Also auch hier ist ein bisschen Konstanz gefragt. Decision Making, ja, übersieht Underneath Defender zu oft. Also gerade bei diesen predetermined quick passes, wären Audibles wünschenswert, wenn das Play wirklich direkt in die Stärke der Defense geht. Gelegentlich ein bisschen spät mit den Würfen, da müsste er sich auch, wenn dann, schneller entscheiden, gerade bei so Hitches und Curls, die müssen halt ankommen, wenn der Receiver sich dreht. Was mir wirklich sehr gut gefallen hat, war die Antizipation und die Touch-Throws. Also wenn er Bälle in einen Spot legt, das sah wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Er müsste ein bisschen mehr mit dem Hardball agieren, inwieweit das möglich ist. Kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, Accuracy insgesamt okay. Genauigkeit, Ballplacement bei kurzen Pässen ganz gut. Ermöglicht meist Yards auf der Catch. Scheut sich auch nicht, die engen Fenster über die Mitte zu attackieren. Die Armstärke reicht dafür, ist aber eben wirklich, was heißt an der Grenze? Es klingt jetzt so, als ob er keine Armstärke hat. Das stimmt natürlich nicht, aber ich habe überall gelesen, dass die besser ist, als ich sie fand. Sagen wir es mal so. Es waren nicht so echte Bullets. Weniger und nicht besonders profilierte Deep Sideline Throws. Er kann mit Rollouts arbeiten und auch da finde ich, er wirkt an der Command, er wirkt recht akkurat. Die Throws on the Run gefallen mir. Das auch hier wieder das Sitzen der Füße, also sein Footwork ist was mich grundsätzlich positiv stimmt. Genauso, und jetzt kommen wir zum zweiten großen Punkt für mich, mein Pocket-Verhalten. Pocket-Verhalten oder Pocket-Movement ist meiner Meinung nach einer seiner größten Stärke. Also er antizipiert Druck, trifft gute Entscheidungen. Wann muss er den Step-Up machen? Wann muss er raus aus der Pocket? Er hat ein sehr gutes Gefühl für Blitzes. Manchmal muss der Ball noch schneller raus, aber insgesamt hat mir das doch ziemlich gut gefallen. Er arbeitet aus der Pocket heraus, auch wenn diese kleiner wird. Also er wird da nicht nervös, er kriegt keine Happy Feet. Manövriert gut, trotz schnellem Druck. He's not rattled, ja, Boys and Girls. Die Wendigkeit und Quickness in der Pocket hat mir gefallen. Er kann sich aus dem einen oder anderen Sack rausfinden. Er hat eine ganz gute Balance, er kann Plays verlängern, findet Lösungen außerhalb der Playstruktur, wird Bella auch mit Druck im Gesicht los. Ihr seht, das ist so der Punkt, den sehe ich auch am besten auf die NFL übertragbar. Er hat sich im Verlauf der letzten Saison deutlich verbessert, was man einfach auch übersetzen kann mit, er hat sich an seine miese O-Line gewöhnt, und die war wirklich grotesk. Also wer das mal schauen will, am Anfang das Spiel gegen UNC, da hat er wirklich bei jedem Pass sofort einen in der Fresse gehabt. Also da hätte ich irgendwann wahrscheinlich im dritten Viertel das Handtuch geworfen, das hat er nicht getan. Letzter Punkt zu Running und Sonstiges. Spencer Rattler ist kein Dual Threat, aber er kann sich aus engen Pockets befreien. Er hat eine gewisse Wendigkeit, die erlaubt ihm ein paar Yards zu Fuß. Er ist, sagen wir mal so, sneaky, slippery, klare Pass-First-Ausrichtung. Aber er könnte in der NFL auch so ein Typ Third-and-Medium-Converter sein, sag ich mal. Hat ein paar Impro-Momente im Spiel, hat die grotesken Böcke aus der späten Oklahoma-Zeit einigermaßen abgewöhnt, zumindest fast immer. Ein, zwei sind noch drin. Ja, wie gesagt, grotesk schlechte O-Line-Leistung in 2023. Da muss man vielleicht auch nochmal ab und zu 2022 mit einbeziehen. Da war sie immer noch durchschnittlich oder zumindest fast durchschnittlich. Weil wenn er unter Dauerfeuer sitzt, dann ja gut, hat er eben auch keine Chance. Also er ist kein Elite-Prospekt. Er hat, finde ich, das schon relativ gut gemacht. Auch die Receiver, auch wenn da einige dabei sind, die entweder vor der Saison als Top-Prospect galten, wie Juice Wells oder jetzt eben Leggett, der jetzt auch als zumindest spannender Prospect gilt, waren ein paar Drops zu viel, fand ich, und es gab halt überhaupt keine Hilfe durchs Run-Game, gerade früh in der Saison. Da hatten sie dann auch einen Receiver auf Running Back gestellt, weil sie einfach keine Runner hatten. Also, zusammengefasst. Für mich, Pros ist eine ausgereifte Pass-Technik von Footwork bis Throwing Motion, Poise, hervorragendes Pocket-Verhalten. Die Accuracy ist okay im Short- und Intermediate-Bereich. Er hat viel Erfahrung mit schlechten Umständen und Adversity, also sowohl Adversity aufgrund seiner eigenen Leistungen als auch schlechten Umständen aufgrund der Offenses und der Lines, unter denen er spielen muss. Der hat eine funktionale Mobilität. Für mich ist das jemand, den ich im Bereich dritte Runde habe und der überraschen könnte. Also ich war nach dem Gucken optimistischer als vorher. Und jetzt darfst du das Wasser in den Wein kippen, Christian.
Ich habe ihn nur in der fünften Runde.
Okay, interesting.
Und ich weiß, dass ich ihn damit deutlich niedriger als der Konsens habe.
Das gehört dazu. Das gehört dazu.
Das gehört dazu und das ist halt Teil unseres Prozesses, um mal dieses absolut überbenutzte Wort
mal wieder. Gleich schalte ich dich stumm, Christian. Vorsicht.
Das hat der Martin letztes Jahr tatsächlich einmal während einer Live-Übertragung gemacht, für einen kurzen Zeitraum, weil ihm mein Wortspiel von mir nicht gefallen hat. Aber
mach mehr Wortspiele und weniger Prozessbegrifflichkeiten, ja. Please.
Die 5,4 bei Spencer Rattler, ich habe schon gesagt, zum Persönlichen hast du alles gesagt. Ich finde, du hast mit dem Arm halt total recht. Weil, also es steht halt bei mir literally so, undersized Gunslinger mit zugegebenermaßen einer schwachen O-Line, aber auch nicht so dem Elite-Druckverhalten mit einem limitierten Arm und Präzision. Und jetzt muss man sagen, er ist einer der wenigen Quarterbacks, von dem wir so ein paar Zahlen hatten. Ich habe eigentlich gedacht, dass er athletisch noch mal ein bisschen besser testen würde. Aber gut. Das dachte ich, wäre bei ihm noch ein bisschen besser. Aber es hat unterm Strich, wenn er jetzt athletisch deutlich besser getestet hätte, als ich das gesehen hätte, wäre ich vielleicht nochmal ins Tape gegangen. So ist es, glaube ich, okay. Ich mag die Release, die ist auch relativ hoch für seine Größe. Er hat keine Angst vor Druck, er kann den Step-Up in der Pocket. Auch er traut sich, alle Bereiche des Feldes anzuspielen. Er durfte und konnte bei South Carolina Downfield werfen. Arm ist gut genug, das ist halt der Take. Ja, und wirft einen sehr fangbaren Football. Trifft weit offene Receiver, Grundmaß an Präzision ist definitiv da, kann Spots treffen. Für mich sind seine besten Würfe die Crosser nach außen, Mesh, Shallow, Deep Digs, die dann nach außen ziehen. Naja, kann laufen, grundsätzlich ein guter Athlet. Hat Momente, wo er sehr gut improvisiert. Sehr schöne Play-Action-Fakes. Ist für mich ein Baller, wirklich, der halt, also der lässt es halt wirklich auf dem Platz. der will unbedingt, in der Ganzlinger-Mentalität. Was bei mir als Positivster und wirklich am Schluss steht, der hat wirklich viel auf die Hörner bekommen. Ich gebe ihm da wirklich jeden Kredit der Welt, dass er jedes Mal aufgestanden ist. Das spricht total für ihn und der muss Verletzungen und sonst was mit sich rumgeschleppt haben. Nochmal, Charakter und Mentales spielt nicht mit rein. Wenn es mit rein spielen würde, dann wäre das ein riesiger Pluspunkt, weil auch nächste Sky-Zuschauer werden sich hier sehr abgeholt fühlen. Körpersprache. Ich habe ihn so gut wie nie gesehen, dass er seine O-Line irgendwie anblökt oder sonst irgendwas. Der hat wirklich viel, viel abbekommen, speziell in dieser Saison.
Wenn einer einen Grund gehabt hätte im College Football, möchte ich fast sagen, dann er.
Also ja.
Das ist schon grotesk, wie oft der in den Boden gerammt wurde, ungebremst.
Ja.
Also.
Ja, und da ziehe ich den Hut vor, weil das musst du erstmal machen. Und dann auch mit dem mentalen Make-up sozusagen und der nächste, ich nehme trotzdem den nächste Rap voll. Ja. Auf der negativen Seite, unterstrichen ist bei mir, Augen hängen sehr oft auf einem Wide Receiver fest. Kann er seinen Kopf drehen? Großes Fragezeichen für mich. Nimmt den Druck sehr spät wahr, zu viele Sacks. Gerne mal Panik bei Druck, wenn der First Read nicht da ist. Unter Druck wird dann die Size auch zum Problem, weil ich oft den Eindruck habe, dass er nicht weiß, wo er hin escapen soll. Und der hat, das ist tatsächlich mir gegen North Carolina ist mir aufgefallen, ich hatte den Eindruck, am Ende sieht er wirklich Geister. Weil der ja, war ein hartes Spiel. Die Pässe hängen etwas in der Luft. Wie gut ist der Arm? Habe ich eben schon gesagt. Gut genug, maximal, wenn auch mehr Rainbows als Strikes. Dennoch, mir hängen die zu. Oft gerade, wenn er tief wirft. Das ist ein Problem. Release ist nicht immer kompakt. Fett unterstrichen. Er braucht mir zu lange für seine Entscheidung. Teilweise sehr wilde Dinge, wenn er leid mit dem Football ist. Wirft mir zu oft vom hinteren Fuß, generell zu wenig mit dem Körper, wenig Fußarbeit, so richtig, also da sehe ich seine Technik, glaube ich, ein bisschen besser, weil ich so richtig warm mit der Fußarbeit am Ende nicht geworden bin. Das andere hatte ich schon gesagt, dass er athletisch schwächer getestet hat, als ich gedacht habe. Ich glaube, wenn er sich sein mentales Make-up bewahrt, dass er sogar relativ lange in der Liga bleiben kann als Backup. Das kann ich mir durchaus vorstellen, aber Arm und Präzision sind halt echt ein Fragezeichen. In Kombination mit der Größe, die das Ganze nicht unterstützt. Deswegen bin ich bei Spencer Rattler nur in der fünften Runde. Und du hattest ihn ja zusammenfassend schon doch einen Tacken besser.
Ja, ja, ich glaube, wir können es relativ gut zusammenfassen, dass ich den technischen Teil seines Spiels einfach höher bewerte als du. Ich glaube, da kann man, wir sehen vieles ähnlich, aber ich fand Pocket-Verhalten und Mechanics fand ich halt deutlich besser als du. Und das, glaube ich, macht dann die 2-Runden-Unterschied aus. Für diejenigen, die jetzt, wenn wir hier von einzelnen Spielen reden, nicht so genau wissen, weil sie College-Football nicht so genau verfolgen oder sich an das Spiel nicht mehr erinnern. Also das Spiel gegen UNC, das war gleich zu Beginn der Saison, das war halt einfach auch krass. Also der hat 9 Sacks gefressen und wirklich countless more pressure ins Gesicht bekommen. Und zwar wirklich von allen Seiten. UNC hat auch seinen Mittellinebacker Gray das ein oder andere blitzen lassen. Das war wirklich, also da hat man gemerkt, die O-Line konnte auch wirklich keine Spiele übergeben. Also wenn die gestuntet haben oder so, dann hat er den Crasher halt, also der sozusagen nach innen geht, den hat er sofort auf dem Helm gehabt. Also ich sag mal so, ich habe es nicht so schlimm gesehen wie du mit den Geister sehen, aber ich, selbst wenn es so ist, ich glaube, wenn man es einem Spieler in einem Spiel verdenken kann oder nicht verdenken kann, so muss man sagen, dann vielleicht Spencer Rattler gegen UNC, weil das war wirklich grotesk. Also der hat die ja lange im Spiel gehalten. Ne? Die haben überhaupt kein Laufspiel gehabt und jedes Mal, wenn er ein Dropback gemacht hat, wurde er begraben. Also das war schon nicht so ganz feierlich. Das von UNC's Defense wohlgemerkt. Ne? Also wir reden jetzt nicht hier irgendwie von Georgia oder Alabama oder so oder Michigan. Schon tough hinter so einer O-Line. Also ich meine, man sagt ja bei vielen Quarterbacks, die müssen sich dann erst an den schnelleren Druck gewöhnen. Das muss Spencer Rattler sicherlich nicht, wie wenn er in die NFL kommt. Aber das ist doch schön, dass wir endlich auch mal, dass wir mal bei einem Spieler deutlicher auseinanderliegen, weil sonst wäre es ja auch langweilig. Und wie du so schön gesagt hast, Wir können wahrscheinlich am Ende nicht mal sagen, wer recht hatte, weil es einfach auch daran liegt, wo Spencer Rattler landet. Das können wir es nicht eindeutig auflösen.
Und wie dann der Prozess dort aussieht und Supporting Cast etc. pp. Alleine an dem Beispiel Stroud und Young könnte man da vermutlich sehr, sehr lange Diskurse führen. Wichtig, dass das auch Diskurse heißt.
Ja, nicht Diskussion. Das wäre viel zu oberflächlich und schnöde.
Richtig. Und den nächsten Diskurs führen wir über einem Spieler mit dem College, was viel mit USC dann auch zumindest kurzzeitig zu tun hat. Nicht die One-Lane, sondern die Two-Lane. Michael Pratt, Quarterback, ein Senior, reingekommen ist er mit 6'3", 217. Ist 2001er Jahrgang. Jetzt kommt das erste Mal das Schimmelsche Altersphänomen. Also ein etwas älterer Quarterback. Ich habe ihn genau wertungsgleich mit Travis tatsächlich. Mit einer 4,7. Auch wenn ich die beiden zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten gesehen habe. Pratt eher früher und Travis relativ spät. Ist für mich jemand mit einem guten Arm, ein Gunslinger, furchtbar unter Druck, wenig Konstanz, raw, ordentliche Fußarbeit. Ja, ich gehe noch gleich intensiver drauf ein. Auch er jemand, der ursprünglich aus Florida kommt, Booker Renton, war ein Three-Star-Recruit und hat tatsächlich als Freshman schon gespielt und 10 Starts gesehen für Tulane 2020. Und da auch schon 1800 Yards und 20 Touchdowns hingelegt, hat dann im Prinzip in den nächsten 4 Jahren permanent diesen Starter-Spot bei Tulane gehalten und auch sehr effizient gespielt. Ich gehe jetzt direkt zum Sportlichen rüber. Wie gesagt, du kannst gleich sehr gerne noch ergänzen, was seine Persönlichkeit betrifft. Ich mag die Fußarbeit von Michael Pratt. Er hat einen guten, starken Arm, 55 bis 60 Air Yards über die Mitte funktioniert, auch ein Zen. Natürlich, er kann schnelle Entscheidungen treffen, er kann zum zweiten Read kommen, Spoiler, allerdings nicht konstant. Das ist eben auch eine Sache, die sehr oft in meinen schriftlichen Notizen drin ist. Er kann den Ball nach außen driven mit Geschwindigkeit. Für mich sind seine besten Würfe tatsächlich die 10 Yard Outs, wo er wirklich ziemlich konstant ist, die er mit sehr viel Zip wirft, die an gute Spots kommen. Er wirft hin und wieder mit Antizipation. Und eine Sache, die man nicht so schon erwähnt hat, aber die man vielleicht wirklich nochmal notieren sollte, ist, dass er halt 4 Jahre Starter bei Tulane war und wirklich Erfahrung hat, schon viel gesehen hat, sehr, sehr unterschiedliche Competition. Von daher, das wird ihm mit Sicherheit helfen. Er hat ziemlich kleine Hände. Die waren jetzt bei der Combine mit 9¼ so gerade am untersten Level, was viele NFL-Teams betrifft, zumindest hört man das immer. Katastrophale Pocket Presence. Ich kann es nicht anders sagen. Pocket Presence und Awareness, das ist für mich ganz, ganz übel. Da habe ich richtig, richtig Probleme und Schwierigkeiten mit. Er nimmt Druck nicht oder viel zu spät war. Ziemlich niedrigere Release, trotz 6-3, die zu relativ vielen heruntergeschlagenen Pässen führt. Ich vertraue ihm nicht über die Mitte. Also auch nicht, was die Präzision betrifft. Präzision ist nicht konstant. Ballplacement selten Elite. Ausnahmen sind dann einige Spot-Throws nach außen. Er braucht, zumindest meiner Wahrnehmung nach, oft sehr lange, um zum zweiten Read zu kommen. Ja, Ballplacement über die Mitte hatte ich schon angesprochen. Wenn es so oft da steht, dann ist das tatsächlich bei mir ein ziemliches Fragezeichen. Er hat Upside. Aber eben aufgrund von dem Druck und der nicht überragenden Präzision. Gut, 23 ist jetzt noch nicht so ewig alt. Würde mir wünschen, dass ich da vielleicht nochmal 23 wäre. Das ist lang, lang her. Aber da hat Pratt mit Sicherheit allein über seine physischen Fähigkeiten Möglichkeiten, Teams zu beeindrucken. Aber das Quarterback-Play im Sinne von Spielstruktur so ein bisschen geht ihm für mich ein bisschen ab, wenn es eben darum geht, zum zweiten Read zu kommen und auch die Präzision an den Tag zu legen. Von daher Michael Pratt von der Tulane bei mir Mitte, Ende, vierte Runde mit einer 4,7 auf dem Board.
Na, herzlichen Dank. Michael Pratt, meine Grade erfahrt ihr wie immer erst am Ende. Jeder hat ja so seine Eigenheiten. Ja, vielleicht noch ganz kurz. Also ich will jetzt nicht irgendwie groß noch in seiner Biografie rumasen, aber natürlich einfach ein hat die ja einen der krassesten Turnarounds mitgemacht mit Tulane unter Willie Fritz 2-10 2021 und dann 2022 die AAC gewonnen, als Mid-Major für New Six Bowl qualifiziert und dann eben im Cotton Bowl sensationell USC und Caleb Williams geschlagen im Shootout. Und ja, 2023 war es jetzt nicht so viel schlechter. Waren halt lange Zeit erneut der Favorit auf New Six Bowl und haben dann aber im AAC Championship Game ein bisschen überraschend gegen SMU verloren. Ich bin durchaus, also ich bin ein bisschen positiver dazu. So viel kann man sagen, aber nicht super viel. Und bei einigen Punkten liegen wir auch nicht so weit auseinander. Oder bei den meisten, muss ich sagen. Passing Technik, bisschen ungewöhnliches Footwork beim Dropback, wirkt ein bisschen clunky, ist aber einigermaßen effektiv. Ich mag, dass Unterkörper und Oberkörper einigermaßen in Gleichklang agieren. Ich mag seine Throwing Motion, die finde ich vernünftig, sein Release. Ist nicht super kompakt, hat eine etwas weite Ausholbewegung, aber der Ball ist doch vergleichsweise schnell draußen. Armstärke ist nicht Elite, aber nicht so schlecht, wie sie teilweise gemacht wird. Also das sehe ich ähnlich wie du. Teilweise flattern die Pässe. Also ob das ich will nicht wieder mit den kleinen Händen anfangen, aber die Velocity ist eher das Problem als die Armstärke. Er braucht einfach mehr Spin auf den Bällen, aber die clean throwing motion hilft ihm, dass er, also ich fand auch seine Pässe vom Backfoot, da kriegt er noch ein bisschen was drauf, ein bisschen Senf drauf, wie es so schön heißt. Innerhalb seiner Armrange nette Speed-Variationen, auch die Angles gefallen mir. Die Progressions finde ich eigentlich gut. Er bewegt seinen Kopf von Tage zu Tage, er hat wenig Stare-Downs, aber das Decision-Making ist zu langsam. Also ich habe wirklich mehrfach so Junge aufgeschrieben. Pull den Trigger schneller, wirf den Ball weg, wenn du irgendwo unter Druck bist oder so. Man sieht, dass er das Field scannt, aber von dem Moment, wo er die Entscheidung trifft, bis die Entscheidung da ist, obwohl der Release oder die Throwing Motion eigentlich schnell ist, da fehlt irgendwas. Da muss er irgendwo eine Zehntelsekunde oder zwei sparen. Wenn er im Rhythmus ist, mag ich nicht nur die Accuracy, sondern auch das Ballplacement, gerade bei den Quick Outs. Bei Backshoulders braucht ein bisschen Verbesserung. Die Pässe über die Mitte gefallen mir grundsätzlich. Der Drive ist okay, die Accuracy ist okay. Er muss die Coverage von Underneath Defendern besser lesen. Da hat er zu viel riskante Bälle drin, wenn da jemand einen Linebacker droppt oder so, dass er den Ball einfach nicht zuwirft, aber zumindest, dass der ein Play auf den Ball machen kann. Die Touch Passes, das ist das eine Ding, was mich richtig, richtig begeistert hat. Also die Touch Passes, das sind einige der schönsten des Jahrgangs. Also wie er die legt, auch da, er muss immer ein bisschen aufpassen, dass der Underneath Defender nicht oder die Safeties nicht zurück ins Spiel kommen oder ins Play kommen. Das Placement bei Corners, bei Deep Overs und auch ein bisschen geringerem Maße bei Posts gefällt mir. Also das, was man sagen muss, Michael Pratt ist einer, der in einer Offense gespielt hat, die sehr lauflastig war, auch übrigens mit ihm sehr lauflastig, aber die natürlich vorher auch Tajay Spears hatte. Und in der dann Deep Shots genommen worden sind. Also er ist jetzt nicht jemand, der klein spielt. Das kann man nicht sagen. Das ist nicht sein Spiel. Er attackiert vertikal, er attackiert die Mitte des Feldes. Es ist erstaunlich wenig, dass er so diese Screens gespielt hat. Deep Sideline Pässe, ja, kommen und gehen, war manchmal zu viel Luft unterm Ball. Aber was ich immer wieder gut fand, es gibt so Kleinigkeiten, die mir gefallen haben. Er verschafft sich immer mal wieder größere Fenster, als sie eigentlich da waren, durch die hohe Frequenz an Pump-Fakes. Manchmal fand ich ihn ein bisschen zu risikobehaftet. Decision-Making nicht grundsätzlich fragwürdig, aber ein paar Bälle, wo man denkt, lass die sein, zu enge Deckung. Bälle across his body kamen gar nicht so unscharf und inakkurat, die mochte ich. Und was mir bei ihm aufgefallen ist, er ist ein extrem guter Play-Action-Passer. Neben Caleb Williams würde ich sagen, der Beste. Also ein echter Play-Action-Run-Fake, der so in einem fluiden Gesamtmovement ist. Ich kann das nicht besser beschreiben. Also das sind diese Kleinigkeiten, die ich meine, die fand ich bei Michael Pratt ziemlich beeindruckend. Pocket-Verhalten. Ja, Christian. Also er braucht nicht lange in der Pocket. Er lässt gute Pockets mit seiner Zauderei irgendwann kollabieren. Er hat nicht das beste Gefühl für sich entwickelnde Pressure. Er muss lernen, besser Blitzer zu identifizieren. Das ist wirklich der größte negative Punkt, dass er da einfach nicht zu Potte kommt. Es ist nicht so, dass er den Step-Up nicht nimmt, aber er hat einfach sehr wenig Instinkt, was um ihn herum passiert. Er hat die Augen downfield, und das ist ja auch grundsätzlich gut, dass man die Augen beim Play hat, aber er hat sie eben nur downfield und hat überhaupt kein Gefühl dafür, was um ihn herum passiert. Wenn er aus der Pocket ausbricht, ist das ganz gut, weil er so eine gewisse Mobilität hat. Er kann scramblen, er kann sich Zeit erkaufen, er kann Receiver dirigieren, aber in der Pocket, da muss er zurande kommen. Da muss er einfach mit allem schneller werden, mit dem ganzen, Achtung, Process. Running sonstiges. Ein mobiler Quarterback, sein Running, ich habe es ja gerade schon angekündigt, war in dieser Willie Fritz Spread Offense, die sehr speziell ist, war ein ganz entscheidender Part des Gameplans in vielen Spielen, auch wenn er nicht unbedingt viele Yards gemacht hat, auch wenn er nicht unbedingt ein ganz krasser Athlet ist, auch nicht den besten Burst auf den ersten Schritten hat, aber er kann Speed aufnehmen, er ist ein guter Läufer aus der Pocket oder bei Zone Reads. Wie gesagt, sind nicht immer die massig Yards, aber es sind wichtige Yards. Er findet Run Lanes, er macht Yards notfalls auch mit seinem Frame, er ist wirklich tough, er nimmt die Schulter runter, er steckt massig Hits ein. Es gab dieses eine Spiel, ich weiß nicht, ob es Freshman oder das Sophomore Season war, gegen Oklahoma, wo er immer und immer wieder Short Yardage verwandeln musste oder insgesamt, er hat auch unfassbar viele Hits kassiert und war bis zum Ende, stand er da und hat also wirklich beeindruckend mit einem deutlich unterlegenen Team und hat das Spiel zumindest competitive gehalten. Ja, ne? Also er ist wirklich unfazed. Nächstes Play ist nächstes Play. Dieses Play gebe ich alles, kriege ich richtig an verbraten, beim nächsten Play stehe ich wieder da. Ist wirklich ein Football-Player. Es gab auch einige Plays, wo er wirklich einen sehr guten Vorblocker abgegeben hat für Spears. Zusammengefasst, seine Pros für mich sind Erfahrung, Fundamentals, attackiert alle Bereiche des Feldes, hat eine vernünftige Accuracy, hat tolle Touchpässe auf freie Spots und er hat eine gewisse Attitude, die ihm hilft. Für mich ist er im Bereich Early Fourth, also ich habe ihn ein bisschen besser als du, nicht deutlich besser. Und Achtung, jetzt kommt noch ein echtes Highlight. Ich hoffe, dass Michael Pratt nicht in der AFC North landet, bei den Bengals, bei den Ravens oder bei den Browns, weil wenn er da landet und dann zweimal im Jahr auf die Pittsburgh Steelers trifft und da gegen Joey Porter spielen muss und einen Pick auf Joey Porter wirft, ist das dann ein Prêt-à-porter?
Sagen wir es mal so. Wenn er bei den Bengals landet, dann haben wir den doppelten Pratt. Dann haben wir einen doppelten Pratt.
Ist er noch da, Jermaine?
Ich guck's ehrlicherweise gerade nach, ob er nicht Free Agent gewesen ist. Aber er war
letztes Jahr Free Agent, oder?
Nee, er ist noch im Roster, von daher.
Naja, der genau, der war, glaube ich, im Jahr
davor. Jemand, der sich sehr, sehr gut gemacht hat.
Auf jeden Fall, NC State, damals fand ich ihn ziemlich raw, aber ja. Aber hat natürlich die Anlagen gehabt, hätte ich aber nicht erwartet, dass er so eine gute Karriere hat.
Ja, gute Karriere ist vielleicht eine super Überleitung. Ich habe auch nichts mehr, ehrlicherweise, zu dem Quarterback, Pratt von der Tulane. Ist mit Sicherheit einer der spannenderen Late-Day-to-Early-Day-Free-Options.
Genau, und ich muss sagen, er hat mir doch besser gefallen, als ich dachte. Also ich dachte, ich hatte sozusagen, bei Pratt war es ein bisschen so, dass er so eine Mischung war aus, eigentlich muss er eine Art Game-Manager-Rolle haben, gerade als Passer, gegenüber diesem sehr deutlich lauflastigen Stil, den die Green Wave gespielt haben. Gleichzeitig ist aber auch jemand, der immer dann das Big Play gesucht hat, was mir ja grundsätzlich gut gefällt. Wenn du eben einen sehr lauflastigen Ansatz hast, du das dann eben mit Play-Action halt einfach den Gegner auch vertikal attackierst. Aber das hat mir insgesamt doch ein bisschen mehr Zuversicht gegeben, dass er doch ein bisschen variabler auch agieren kann, als sie das vor dem Scouting, also vor dem In-Depth-Scouting gedacht haben. Okay, kommen wir, ja, so ein bisschen zu meinem Spieler. Ich werde es jetzt nicht zu lang machen, aber Michael Penix von Washington, ist ein ganz, ganz langjähriges Projekt von mir. Wer meinen Blog verfolgt, weiß, wie früh, da war er bei Indiana und Backup von Peyton Ramsey. Da habe ich sehr viel Potenzial in ihm gesehen und das hat sich letztlich glücklicherweise für ihn und natürlich ein bisschen auch für mich, weil ich ihn wirklich sehr mag, ausgezahlt. Ich glaube, hier werden wir ein bisschen auseinanderliegen. Michael Penix, 6'2", 216, 33,58, also sehr lange Arme, 10,5 Hände, also auch riesige Pranken. Ein Redshirt Senior, ein Three-Star-Quarterback aus Dade City, Florida, der sich eben am Anfang für die Indiana Hoosiers entschied. 2018 war er True Freshman, also wir reden von einem Six-Year-Senior. Backup hinter Peyton Ramsey, habe ich gerade schon gesagt, sah ein bisschen Spielzeit, aber riss sich nach ein paar Spielen das Kreuzband und damit begann eine ja fast schon gespenstische Verletzungsgeschichte. 2019 kam er von diesem Kreuzbandriss zurück, hat noch so ein bisschen in die Saison reingewirkt, sicherte sich dann während der Saison den Starting-Job, zeigte wirklich sehr vielversprechende Leistungen, da habe ich mich so ein bisschen in ihn verguckt. Dann kam die Schulterverletzung, nächste Saison aus. 2020 in der Covid-Saison, der Durchbruch von ihm. Und auch der Durchbruch von den meist ja sehr schlechten Hoosiers. Ich hatte den 2 Jahre lang vergeblich beschrien, dass die jetzt langsam mal auch ein bisschen competitive werden in der Big Ten. Aber das war da nicht der Fall. 2020 war es dann der Fall. Unter anderem dieses unfassbare Finish gegen Penn State gleich zu Beginn. Sehr starke Leistung von ihm. 14 Touchdowns, 4 Interceptions, einige spektakuläre Deep Balls. Aber, ihr ahnt es wahrscheinlich, die nächste Verletzung. Diesmal wieder Kreuzbandriss, 3. Saison aus in Folge. 2021, viele Hoffnungen, aber schwierige Saison von Indiana, keine guten Leistungen von Penix, muss man auch sagen. Und ja, wir hatten jetzt 2-mal Kreuzband, nur 1-mal Schulter. Natürlich gab es jetzt nochmal eine Schulterverletzung, 4. Saison in Folge. Hat natürlich auch Einfluss auf die Psyche gehabt, überhaupt keine Frage. Penix hat dann wirklich überlegt, was er macht. Wohl auch kurz damit ja irgendwie geliebäugelt, die Karriere zu beenden und hat dann aber einen Transfer zu Washington genommen und da nahm die Karriere dann richtig Fahrt auf mit wirklich 2 überragenden Spielzeiten. 2022 über 4600 Yards, 31 Touchdowns, 8 Interceptions. Hätte hier eigentlich schon Heisman-Finalist sein müssen aus meiner Sicht. Das wurde er dann 2023. Nochmal Verbesserungen, über 65% Completions, 4900 Yards Passing, 36 Touchdowns, 11 Interceptions. Zweiter der Heisman-Wahl hinter Jaden Daniels. Führt die Huskies zum Pac-12-Titel, zu den Playoffs und zum Finale. Und da ist dann Schluss gegen Michigan. Was kann man zu Michael Penix sagen? Michael Penix ist ein Lefty, das ist vielleicht das Erste, was man sagen muss. Wirft mit dem linken Arm und dadurch wirkt alles etwas anders. Macht eher lange Dropback-Schritte, einige sehr tiefe Dropbacks, weil er eben auch jemand ist, der gerne das Feld herunterattackiert. Er hat manchmal eine etwas zu weite Base, die verhindert teilweise, dass er in den Wurf steppen kann, zumindest vernünftigen Wurf steppen kann, dann segeln die Bälle ein bisschen, zu viel generiert er dann aus der Drehung des Oberkörpers, aber das ist eben nur gelegentlich der Fall. Er hat einen leichten Sidearm-Release, dafür ist der extrem schnell. Keine lange Ausholbewegung, keine lange Wurfbewegung, der Ball ist sofort draußen. Aber eben kein besonders hoher Release-Point aufgrund dieses Sidearm-Releases. Die Batted Balls, naja, bisher sind mir nicht so viele aufgefallen. Vielleicht liegt es auch daran, dass er prophylaktisch immer ein bisschen driftet. Hat ein paar nette Arm-Angles. Die Bälle, das ist wirklich einer seiner wirklich Auffälligkeiten, die explodieren aus seiner Hand. Da ist so viel Pop drauf, die ballern richtig raus. Hat eine gute bis sehr gute Armstärke, super ästhetische Pässe mit sehr viel Spin auf dem Ball. Selbst bei tieferen Bällen wie an der Schnur gezogen. Also die Pässe brauchen wenig Luft unter sich, die kommen ganz schnell an. Lange Würfe, kein Problem, auch zur Far Hash nach außen, also zur anderen Hash, wenn er eben auf der einen sitzt im College, das ist natürlich in der NFL, wird das in der Form nicht passieren. Hat Speed-Variationen drauf, er kann auch mit Touch werfen, könnte sich teilweise etwas schneller entscheiden, gerade bei freien Receivern auf Deep Routes ist mir das aufgefallen, der Ball sollte noch ein bisschen früher raus, ein bisschen, also da muss er ein bisschen mehr Antizipation haben, ab und zu stimmt das Timing nicht, dadurch kommen die Receiver in mehr Contested-Catch-Situationen als nötig, aber grundsätzlich finde ich seine Entscheidung schon schnell. Er geht gut durch die Progressions. Auch da könnte er noch ein bisschen schneller sein. Er findet sein Outlet gelegentlich ein bisschen zu spät. Aber, also, wie gesagt, der ganze Bereich des Wurfs gefällt mir schon sehr gut. Auch ohne Step in den Throw ist genug Bums drauf. Er hat einfach das ist wirklich auch so Ganzlinger-Mentalität. Die Accuracy im Sportplacement bei Sideline-Passen fand ich ziemlich gut. Das Timing bei Backshoulders, die Bälle, wirklich gerade die Bälle auf die Außenschulter, ziemlich genau. Corner Routes over the shoulder mag ich. Oder Bälle, die er über den Defender in Man-Coverage schlägt. Also er gibt seinen Receivern halt massig Chancen auf Plays. Bei Crossers, bei Overs auch. Die Outroutes an die Sideline, die Slot-Fades oder Slant and Goes. Sehr, sehr schön gelegt. Er aggressiv attackiert, aggressiv, vertikal. Was halt das Problem ist, und das ist natürlich auch was seine NFL-Projection ein bisschen limitiert, ist halt, dass er zu wenig die Intermediate-Mitte, ne? Also das ist so, also das, was über die Hooks und Hitches hinausgeht, da muss er halt wesentlich mehr Fokus drauf legen. Das ist in der NFL unheimlich wichtig. Das ist ein Bereich, in dem er jetzt nicht brilliert. Da ist die Accuracy auch schlechter. Da übersieht er gelegentlich einen Underneath Defender und da passt er einfach auch nicht so oft hin. Passing on the Move ist bei Rodgers okay, aber weniger effektiv. Off-Platform gefällt er mir insgesamt nicht so gut. Was aber nochmal, vielleicht, was man nochmal sagen muss, hätte ich eben vielleicht schon sagen sollen, ein Punkt, der mich wirklich begeistert hat, ist, wie gut er die Safeties manipuliert, wie gut er die mit seinen Augen in der Mitte des Feldes hält, wie spät er dann zum eigentlichen Target rüberkommt. Pocket-Verhalten, Grundsätzlich mochte ich sein Pocket navigieren. Er ist viel am Driften, auch gerade am lateralen Driften. Und er ist so ein Beispiel dafür, nicht immer muss es viel sein, nicht immer muss es spektakulär sein, um effektiv zu sein. Wo er sich verbessern muss, er muss mehr in die Pocket reinsteppen. Das macht er eher wenig. Er behält in der Regel die eingenommene Plattform nach dem Dropback bei. Die kann sich je nach Spiel ändern. Das ist, ne, also das, der Launchpoint gegen Texas hat man das gesehen. Da hat man ihn so ein bisschen aus der Interior rausgenommen, immer so ein bisschen seitliche Dropbacks machen lassen, um eben dem, gerade diesen Monster Defensive Tackles da in der Mitte so ein bisschen zu entgehen. Er ist durchaus leichtfüßig. Er hat, kann, also, ne, neue Ausrichtungen sind möglich. Manchmal muss das Footwork ein bisschen mehr mit seinem Blick mitwandern, aber er bleibt auch in verengten Pockets stehen. Nur unter Druck gehen die Mechanics ja zu oft deutlich dahin. Dann streuen die Bälle, dann ist Turnover-Gefahr. Das ist so sein dickes Minus, meiner Meinung nach. Ne, da, er müsste, vielleicht könnte er da auch ein bisschen dran arbeiten. Ich glaube, das hat damit was zu tun, dass er eben nicht in den Ball rein, den Step in den Ball macht oder in den Pass, sondern sich wegdreht. Er antizipiert Druck ganz gut, finde ich. Das Problem ist eher der Umgang damit, wenn Druck ankommt. Er hat eine gewisse Mobilität immer noch. Also man muss sagen, und jetzt komme ich zu Running und Sonstiges, Michael Penix war ehemals ein Dual Threat. Er hat wirklich Top-Mobilität gehabt. Er hat sehr viel Improvisation gehabt. Das ist ihm durch die Kreuzbandrisse abhanden gekommen. Schon deutlich, also er hat sich einfach gewandelt zu einem quasi reinen Pocket-Quarterback, der Lösungen fast nur ein Passspiel sucht. Und das macht mir ein bisschen Hoffnung. Denn sein Spielstil bei Indiana am Anfang war ein komplett anderer. Und er hat sich umstellen müssen aufgrund seiner üblen Verletzungsgeschichte und hat das ja wahnsinnig gut hinbekommen. Er ist ein Leader, sehr spielintelligent. Also die Decisions, die er trifft anhand von Coverage-Tendenzen, das fand ich stark. Er ist schwer zu blitzen. Ja, er hat extrem profitiert von dieser O-Line vor ihm und von den drei Top-Receivern. Die O-Line hat den Jamo Award gewonnen für die beste O-Line des Landes. Die drei Top-Receiver, ne, Rome Odunze, Top-10-Kandidat. Die anderen beiden, McMillan und Polk, werden wahrscheinlich auch irgendwo in den, weiß nicht, Top-60 gehen oder so. Noch dazu zu sagen, vielleicht, er hat, durch diese großen Hände hat er halt relativ wenig Fumbles, auch wenn er gesackt wurde. Alter und Verletzung sind natürlich erhebliche Fragezeichen. Da müssen wir nicht drüber reden. Und die beziehe ich hier aber ja nicht so ein. Also zusammengefasst, seine Pros: er hat eine Top Arm Strength und Velocity, Quick Release, Pocket Feel und antizipatives Movement. Er kann gut Pressure umgehen oder avoiden. Ball Placement bei Sideline Passen, bei jeder Tiefe. Er hält Safeties an ihrem Spot und er hat halt einfach eine ganze Menge Big Plays drin. Für mich ein Quarterback, und da bin ich wahrscheinlich ein bisschen hoch, dass jeder hat so seine Biases. Ich habe den so im Bereich, sagen wir mal, Late First, Early Second. Jetzt, wie gesagt, ohne Verletzung. Aufgrund der Verletzung würde ich ihn als GM schon eher niedriger nehmen, aber ich mag ihn schon sehr.
Du hast ihn ohne Verletzung und Injury Early One, Late Second.
Nein, Late First, Early Second, sonst würde es wenigstens machen.
Ja, Late First, Early Second. Okay.
Heraus.
Und du denkst, also, okay, dann bin ich von deiner Einschätzung, was mich betrifft, überrascht. Weil auf meinem Board ist er mit einer 1,6.
Mit Höchst. Ja, schön. Noch rüber.
Ich konnte mich bei ihm nicht entscheiden. Weil es gibt Momente, da will ich ihn in den Top 10 picken. Und meine Güte, dem Himmel oder wem auch immer sei Dank, dass es noch Teams mit einer vertikalen Offense gibt.
Oh ja.
Das war Washington 2023. Bei mir steht Ceilings Justin Herbert. Weiß ich nicht.
Mobilität mäßig?
Nee, das vielleicht nicht, aber dieses tiefe Attackieren, diese Deep Balls. Ja, er ist ein bisschen älter, und das Alter nehme ich halt schon ein bisschen mit. Der ist 2000er Jahrgang. Das spielt bei mir schon eine Rolle. Ich hätte echt noch Bock gehabt, höher zu gehen. Ich finde, um ihn ist es gerade auch ziemlich ruhig, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Weil er ist auch für mich grade-technisch zumindest vom einen oder anderen sehr hoch gehandelten Quarterback gar nicht so weit weg. Und vielleicht sogar vor dem einen oder anderen in einer gewissen Weise gehandelten Quarterback. Vielleicht kommen wir zu denen auch noch.
Alles.
Ja, schöner, tiefer Ball, hat viel tief attackiert, nimmt gerne die 50-50 Schuss und trifft die auch recht häufig. Krasser Spot-Thrower. Vor allen Dingen, wenn es der erste Read ist. Aber ein krasser Spot-Thrower. Das Interessante bei ihm, er kann Strikes und er kann Rainbows werfen. Ja, je nachdem, was er halt muss. Wurfgeschwindigkeit anpassen. Curls und Hitches kommen mit Bums, wie es sein soll. Sehr, sehr gute Cornerrouten und Backshoulder. Hin und wieder sensationelles Ballplacement. Also, ich habe je öfter jemand einen Quarterback-Prospekt wow irgendwie entweicht, desto besser ist es nicht immer, aber es ist schon, bei ihm war es der Fall. Bekommt den Ball trotz komischer Release schnell raus, dazu hast du ja schon gesagt. Sehr guter Arm, kann über die Mitte werfen, kann Druck wahrnehmen und reagieren. Gut, wir wissen das. Im letzten Jahr war das Skillcore auch entsprechend und die Line hat den Award nicht umsonst bekommen. Auf der negativen Seite, auch wenn es nur bedingt in der Grade ist, die Verletzungshistorie ist es nicht, steht es natürlich schon drauf. Definition teilweise von Hot and Cold. Er hat diese Cold-Phasen, wo er nicht ins Spiel kommt. Oder wenn er im Spiel ist, durch bestimmte Sachen rausgenommen wird. Ich finde seine Release komisch. Alles andere als kompakt, zum Teil auch recht tief. Generell wenig Kompaktheit in seiner ganzen Wurfbewegung. Release ist manchmal lang. Könnte hin und wieder noch den Schritt in den Wurf unter Druck machen. Es gibt Phasen, wo er mir zu selten den Checkdown findet. Wo ich einfach sage, Junge, nimm einfach die 4 Yards und sei glücklich. Wird jetzt in vielen Bereichen irrelevant sein, aber hat das eine Schneespiel, was er hatte, gegen zugegebenermaßen ein sehr gutes Oregon State Team, war nicht gut. Ballplacement ist manchmal inkonstant.
Du meinst diese Saison, dieses Regenspiel, wo es geschüttet hat, wie aus, ja, wie Ketten, wie sagt man? Katzen und Hunde?
Katzen und Dogs,
ja. 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 Ja, gut, aber das war auch.
Das war extrem.
Das waren schon etwas andere Bedingungen.
Also, es war nicht ganz Jacksonville gegen Carolina, glaube ich, vor 15, 16, 17 Jahren, aber es ging in die Richtung. Wenn sein First Read nicht da ist, leider die Präzision. Er ist nicht immer konstant, aber der Typ ist ein Baller vor dem Herrn. Ich mag das, wenn Leute tief werfen können, die auch tief attackieren können, sich das trauen. Ich finde, der hat sensationelle Spotwürfe drin. Sportlich ist es schon jemand, an den ich glaube. Übrigens, beim Floor steht bei mir Tyler Heinicke. I don't know, ist vielleicht ein bisschen zu negativ. Aber er hat mich in der Art, weil auch Heinicke ist jemand, der dem es völlig egal ist, was underneath ist. Es wird tief attackiert, nicht um jeden Preis, aber ja. Mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Michael Penix Jr. Gerne noch ergänzen.
Vielleicht nochmal ganz kurz. Was ich halt spannend fand, ich meine, die Offense war natürlich auch so kreiert, dass er halt viel tief gehen kann. Das ist eben eine große Stärke von ihm. Aber dass es immer wieder auch Spiele gab, wo man gesagt hat, gerade das Championship Game gegen Oregon, also das zweite Duell gegen Oregon, wo man gesagt hat, okay, jetzt spielen wir mal klein, jetzt machen wir mal Quick Passing, weil ihr euch so oft aufstellt und so sehr mit dem Deep Pass rechnet. Das haben sie fast das ganze Spiel über durchgezogen, haben sehr auf den Lauf gesetzt mit Dylan Johnson und dann eben diese ganzen schnellen Pässe nach außen. Die Receiver haben ja auch durchaus ein paar Yards auf der Catch Qualitäten oder sind physisch genug, um auch mal einen Tackle zu brechen. Und auch da fand ich, hat er gut gemacht. Also das sind Punkte, die ich bei ihm, also wo ich nicht so viel Skepsis habe, dass er das in der NFL nicht umsetzen kann, auch ein bisschen auch im Kurzverspiel zu reüssieren. Das Ding ist, wo ich ein bisschen eher Angst habe, ist einmal das Verhalten under pressure, weil da wird er mehr bekommen. Und ja, da ging es dahin oft und eben dieses Ding mit dem Attackieren über die tiefere, sage ich mal, nicht tief, aber tiefere Mitte. Dass er da eben die Bälle gut legen kann. Das waren so meine Fragezeichen. Übrigens, vielleicht nochmal ein interessanter Punkt. Viele haben ja, wenn es immer diese, ich bin ja nicht so ein großer Fan von diesen Pro-Comparisons, weil die immer so ein bisschen, ich finde, die sind immer so ein bisschen gewollt. Und da gab es natürlich jetzt einige, die gesagt haben, ja, Lefty, okay, klar, ist, Vergleich ist Tua. Nur würde ich sagen, der Arm von Michael Penix ist deutlich besser als der von Tua. Einen witzigeren Vergleich fand ich auch, der passt natürlich nicht vollkommen, aber wegen dem Sidearm-Release, Philip Rivers. Auch jemand, der eher aus der Pocket agiert und diesen weirden Release hat. Und trotzdem, der ihm nicht so richtig zum Nachteil gereicht ist, dass man denkt, dadurch frisst er halt sehr viele Sacks. Weil das Witzige ist ja bei Panics, dass die Throwing Motion insgesamt trotzdem schnell ist, dass er den Ball auch schnell los wird und trotzdem diese so ein bisschen elongierte Bewegung hat. Also faszinierend, meiner Meinung nach.
Rivers ja auch aber jemand, gut, der gerne in einen tiefen Schuss genommen hat und sich nicht immer geschert hat.
Das ist richtig. Das ist richtig. Von daher, also kein 1-zu-1-Vergleich, aber es gibt Momente des Spiels, die wirklich nicht so unähnlich sind, gerade Mechanics-wise zwischen Michael Penix und Philip Rivers. Du bist mit dem nächsten dran. Und von Penix kommen wir natürlich auf.
Ja, von Penix kommt Bonix, ne? Das Lustige ist, dass wir jetzt ich bin wirklich gespannt, wie weit jetzt bei den nächsten vier Spielern. Also bei Penix fand ich schon interessant. Ich hätte gedacht, dass du ihn noch höher hast als ich bei Bonix. Schauen wir mal.
Wir sind ja jetzt bei Penix sehr gering auseinander. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass du ihn ein bisschen niedriger hast, weil du manchmal so konstant, wir haben ja alle so unsere Biases und du bist ein Typ, der sonst immer so konstantes Quarterback-Play eher hoch bewertet ist. Das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern sozusagen die Field Generals. Und da passt Penix schon ein bisschen natürlich rein, aber nicht ganz, sage ich mal. Und ob wir jetzt im Bereich sozusagen Top 30 oder bei dir ist er dann vielleicht an den 20ern dran, klar, ist ein gewisser Unterschied, aber jetzt kein ganz relevanter. Hier bin ich jetzt auch wirklich gespannt, weil das ist ein Spieler, der einer von zwei Spielern, glaube ich, die bei denen die Grades sehr weit auseinander gehen können.
Wir werden es sehen. Ich habe schon sehr viele interessante Sachen zu Bo Nix gelesen, aber ihr werdet euch jetzt erstmal meine Takes zu ihm anhören. Ist ein Quarterback der University of Oregon und ist reingekommen mit 6'2", 214. Ein Senior, auch er 2000er Jahrgang, allerdings schon im Februar geboren. Das heißt, er wird dann mit NFL-Beginn 24 Jahre und 7 Monate sein. Aber das klingt jetzt so hart negativ, diese Einsatzzusammenfassung. Akkurate Checkdown-Maschine mit guten Downfield-Momenten. 2,2 auf meinem Board. Das Top 10, ich weiß, es gibt irgendeinen Draft-Analysten, der den permanent in die Top 10 schreibt. Ich habe schon wieder vergessen, wer es ist. Ich sehe es nicht. Also 2,2 hast relativ klar von der zweiten Runde. Bo Nix kommt aus Pinson, Alabama. War ein sehr dekorierter Highschool-Quarterback, der dann sich committed hat bei der University of Auburn und im Übrigen auch in der Highschool einen Bundesstaatrekord mit mehr als 12.000 Offense Yards und 161 Career Touchdowns in der Highschool hatte. Wenig überraschend, 5-Star Recruit, Prep-Star Rated Team, Aster Nations Top Quarterback. Der erste Freshman Quarterback für Auburn, der gestartet hat seit 1946. Hatte aber mitunter das eine oder andere Problem gehabt. Es gab ja auch im Programm ein bisschen Turnover in den letzten Jahren. Da hat er mit Sicherheit auch drunter gelitten. Ist dann aber tatsächlich, hat dann für sich die Entscheidung getroffen, nachdem er mitunter auch gebencht worden ist, seinen Heimatstaat zu verlassen und an die Westküste zu gehen, zu den Ducks, wo er das Programm unter anderem verlässt mit dem All-Time-Leader in Completion Percentage. Also die meiste prozentuale Pässe an den Mann gebracht mit 74,9%, 658 von 879. Hat einige weitere Rekorde gebrochen, unter denen für die meisten Completions und die meisten Passing Yards in einem Jahr und auch die meisten Passing Touchdowns mit 45 in dieser Saison. Und hat auch einen neuen NCAA Single Season Rekord für Completion Percentage hingelegt mit 77,45 im Jahr 2023 mit 364 von 470 Passing. Heisman Trophy
Final. Da hat er übrigens den Rekord von Mac Jones gebrochen, lustigerweise.
Okay.
Mit den 77,4.
Pac-12 Offensive Player of the Year, nach Wahl der Coaches Associated Press Pac-12 Player of the Year und hat zusammen mit seinem Bruder gespielt. T.S. Johnson, das ist der adoptierte jüngere Bruder von Bo Nix. Kommen wir zum Positiven bei Bo Nix. Er hat viel Erfahrung, er hat viel gespielt, er ist ein guter Athlet. Präzision kurz ist auf jeden Fall da, er bekommt den Ball schnell raus. Gefällt mir insgesamt. Release ist grundsätzlich gut, kann Spot Throws treffen, findet den Checkdown, kann grundsätzlich improvisieren, nur sehr wenig dumme Würfe gesehen insgesamt. Arm ist gut genug, wenn auch nicht Elite, 45 bis 50 Yards sollten drin sein, auch wenn die Pässe manchmal etwas traveln. Also ihr merkt es, von seinem Arm bin ich nicht überragend begeistert. Er kann unregelmäßig mit Antizipation werfen. Er kann den Ball auch wegwerfen, wenn er muss. Der Floor wirkt relativ hoch. Fußarbeit ist definitiv entwickelt und da. Sehr gut auf Post-Routen und er trifft grundsätzlich weit auf den Receiver. Er kann zum zweiten Read kommen, auch wenn das in der Offense nicht so sehr gefragt war wie vielleicht in anderen Systemen. Präzision über mittlere Distanzen ist grundsätzlich da, aber nicht so konstant, wie man es sich wünscht. Insgesamt, und jetzt leite ich zum Negativen über, wenige Downfield-Würfe. Also spielerisch gab es vielleicht keine größere Differenz, auch was die Systematik angeht, wie zwischen den beiden besten Pac-12-Teams dieses Jahr. Er ist natürlich recht alt. Ich mag ihn nicht unter Druck. Er kann laufen, nimmt aber den Druck zu spät wahr. Absolute Checkdown Offense, warum auch immer die so ausgesehen hat. Und dann habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, haben wir ein Justin Herbert-Problem? Denn wir wissen alle, wie die Oregon Ducks Offense mit Justin zugegebenermaßen unter einem komplett anderen Coaching-Staff aussah und wie Justin Herbert dann das erste Jahr in der NFL gespielt hat. Ballplacement ist speziell so ab 7 Yards plus nicht mehr so da. Unklar, wie gut er seinen Kopf drehen kann. In der Offense nicht so viel gefragt. Ich habe es gerade schon angesprochen. Kein überragender Downfield-Werfer, hat das auch wenig gemacht. Arm ist grundsätzlich gut genug, aber teilweise traveln die Pässe mir etwas zu sehr. Wenn man die Frage stellt, kann er einen tiefen Out mit Zip, mit wirklichen Bums treffen? Habe ich so selten gesehen. Präzision, Short und Medium ist da, verpasst allerdings schon immer den einen oder anderen Wurf. Hin und wieder fehlt mir die Geschwindigkeit auf dem Ball. Und eines der Probleme ist halt auch, dass wenige, wenn überhaupt, NFL-Würfe in enge Fenster mit Zip. Ich kann den Appeal von Bo Nix total verstehen. Mein Problem ist tatsächlich, dass ich die Upside, die er mitbringt, nicht so hoch schätze. Ich glaube, er hat einen ziemlich hohen Floor. Ich glaube, du kannst mit ihm Spiele gewinnen. Aber mein Problem ist halt auch, wenn du, also ich gebe ihm nicht den Arm und ich gebe ihm nicht, dass du gegen ihn wirklich das gesamte Feld verteidigen musst, sondern ich glaube, wenn du einen relativ begrenzten Rahmen von 15 Yards an der LOS hast, dann hast du schon mal viel gewonnen, wenn du ihm da die einfachen Würfe wegnimmst. Ich kann aus gewissen Gründen absolut nachvollziehen, wenn er jemand mit der ersten Runde zieht. Wenn er über bestimmte andere Quarterback-Typen gezogen wird, dann sagt einem das nur mehr, glaube ich, über das, was man von einem Quarterback in dem jeweiligen Teamsystem erwartet, als alles andere. Deswegen Bo Nix, University of Oregon, auf meinem Board, Anfang der zweiten Runde mit einer 2,2.
Ja, ich sehe ihn sogar noch ein bisschen kritischer. Also, wenn, krass, dann müssen wir in eine andere Richtung gehen.
Das überrascht mich so. Also ich verstehe die Gründe, warum man ihn kritischer sieht, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass du ein bisschen höher hast als ich.
Nee. Kein Bashing. Bo Nix ist ein sehr, sehr guter College-Quarterback gewesen und ich möchte auch nicht ausschließen, dass er mich und auch dich deutlich überrascht, weil wenn wir mal gucken, wie der am Anfang gespielt hat bei Auburn, dann ist es ja ganz anders als das, wie wir ihn jetzt einschätzen. Nämlich da hat er Backyard-Football gespielt und genau das gemacht. Irgendwie rumscrammeln und dann den Deep Shot nehmen oder auch abenteuerliche Sachen machen, die halt wahnsinnig schief gehen können. Und davon hat er sich ja doch ziemlich verabschiedet. Ich beginne aber mal. Passes Technik. Dropback ist, ja, fand ich eine etwas unrhythmische Fußfolge. Manchmal hat er einen Ausfallschritt drin oder fast hüpfend. Es scheint aber keine wesentlichen Konsequenzen zu haben. So dieser Release, adäquate Schnelligkeit der Throwing Motion. Guter Arm, aber kein Elite-Arm. Genau dasselbe wie du. Also steht hier auch wörtlich so. Kann alle Bereiche des Feldes aber damit bespielen. Hat ein paar schöne, wirklich, also schöne Touchpässe drin. Was ein Punkt ist, der mir von den Mechanics nicht gefallen hat, er richtet seine Füße nicht neu aus. Er bleibt stehen und das führt zu einer gewissen Streuung. Gerade bei Sideline-Pässen und bei Intermediate-Pässen. Da sind einige Pässe deutlich off, was komisch klingt, wenn er gerade den Completion-Percentage-Rekord in der NCAA gebrochen hat. Kommen wir gleich zu. Er muss wirklich seine Füße konstanter mit der Ausrichtung des Oberkörpers und dem Blick mitbewegen. So macht er zu viel aus dem Oberkörper. Ziemlich viel First Read, du hast es angesprochen, das ist nicht nur seine Schuld, der Ball soll halt schnell raus, aber die Frage ist natürlich, wie schnell oder anders, wie konstant kann Bo Nix das Feld lesen? Es gibt Plays, die Hoffnung machen, aber einfach weniger als bei den anderen vermeintlichen Top-Quarterback-Prospects. Viel kurz per Spiel, Play-Action, RPO, Quick-Game mit schnellen horizontalen Pässen, ne? Ganz viele Wide-Receiver-Screens, sehr, sehr viele so schnelle Crosser, Drags, Mesh-Concepts, also alles, was unter den Linebackern stattfindet. Vieles ist predetermined in dieser Ducks-Offense gewesen. Dann kommt ab und zu eben der lange Sideline-Pass meist auf Troy Franklin. Und auch jede Menge dieser Flat- und Leak-Out-Passes auf die Tight-Ends, Swing-Passes, Texas-Routes auf die Running-Backs, jeweils oder oft nach Play-Action, nach RPO, nach Zone-Read als eine Art moderne Triple-Option. Die tiefe Mitte wurde kaum attackiert. Das ist für mich ein großes Fragezeichen. Nochmal größer übrigens als bei Panics. Das Quick-Pass, also ne, das Quick-Passing gefällt, Quick-Decision-Making gefällt, die gute Accuracy underneath gefällt. Er gibt den Receivern regelmäßig Chancen auf Yards after Catch. Ich denke, so ist auch der Completion Percentage Rekord zustande gekommen. Aber ich finde, er ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass Accuracy ungleich Ball Placement ist. Also er ist grundsätzlich genau und ne, diese Pässe gibt's. Aber nicht immer ist der Ball dankbar gelegt für Receiver, insbesondere wenn es over the middle ist. Bei den Pässen nach außen sieht es besser aus. Under Pressure und bei Rollouts nimmt er nicht mehr das alte Risiko. Er hat seine Turnovers gewaltig zurückgefahren. Das ist natürlich ein guter Punkt. Er nimmt, finde ich, zu selten den tiefen Shot, selbst wenn jemand frei ist, oder wenn dann wirklich nur die One-on-Ones außen mit Troy Franklin als Speedster. Accuracy outside in numbers, also wenn es jetzt nicht wirklich, wie gesagt, der Swing ist oder der League Pass, dann fand ich die on and off, gerade bei Backshoulders, die haben mir nicht gefallen, das ist auch vielleicht ein bisschen eine Timing-Frage. Keine besondere Deep Ball Accuracy, die ist insgesamt okay, aber da gibt es eine ganze Menge Overthrows. Was mir gefallen hat, waren die Pässe und die Entscheidungen on the move und beim Rollout, die fand ich sehr gut. Und dass er eben einfach sehr wenig wirklich üble Bälle spielt, sehr wenig Turnover-worthy Plays hat. Aber eben auch insgesamt, man sieht bei ihm, das ist nicht seine Schuld, muss man vielleicht nochmal betonen, aber man sieht ganz wenig Bälle in enge Coverage, weil diese Offense, auch die neue Offense von Will Stein, muss ja sagen, Bo Nix hat einfach eine Riesenmenge an OCs erlebt. Das ist natürlich auch schwierig. Du kannst halt einfach keine Kontinuität innerhalb eines Systems entwickeln. Die hat ihm einfach diese Möglichkeit gar nicht gegeben, das zu zeigen. Das heißt, wir sind gerade bei ihm, finde ich, nochmal mehr als bei anderen Quarterbacks sehr, sehr stark im Projektionsbereich. Pocket-Verhalten, ich fand es, glaube ich, ein bisschen besser als du. Also schnelles, laterales Ausweichen der Pocket, die Impro-Plays sind immer noch drin, die kann er. Er gewinnt hier mit Beweglichkeit und Quickness, hat so Momente, einfach oder ist so ein Typ Pocket-Wusler so ein bisschen. Ich fand ihn under pressure viel disziplinierter als früher. Er findet auch den Dump-Off gerne, vielleicht zu gerne. Er hat eine gewisse Poise, er vermeidet unnötige Sex. Insgesamt mochte ich seine Pocket-Präsenz, dürfte gerne noch ein bisschen öfter in die Pocket reinsteppen. Aufgefallen, ist ein komischer Pluspunkt, aber da es mir nur mal aufgefallen ist, ich finde, bei Screens, gerade bei Running Back Screens, die bereitet er wirklich sehr gut vor. Mit seinem mit Pocket Movement, mit seinem Blick, der wo ganz anders hingeht, das mochte ich. Er ist halt einfach disziplinierter geworden. Running Sonstiges, er ist ein Ex-Dual-Threat-Quarterback. Wie viel ist da noch drin? Also hat er einfach nicht mehr so viel gemacht. Lag übrigens aber auch daran, dass er ein bisschen angeschlagen war über Zeiten der 2023er-Saison. Hat jetzt bei Sony nicht mehr ganz den Burst und nicht mehr ganz die Entschlossenheit vergangener Tage bewiesen, aber da ist vielleicht noch was freizulegen. Ist ein guter Short-Yardage-Runner, das ist er weiterhin. Müsste mit seinem Frame vielleicht gerade im offenen Feld noch ein paar mehr Tackles brechen. Ich glaube, er wollte einfach auch nicht viel riskieren. Das mag man ihm auch nachsehen. Auch er, genau wie Panics, hat von einer sehr, sehr guten Pass-Block-O-Line profitiert, bekam nicht sehr viel Druck und hatte eben mit Franklin und Tess Johnson zwei absolute Playmaker außen. Wer hätte gedacht, ist so ein bisschen mein Punkt, wer hätte wirklich vor ein paar Jahren gedacht, dass man Bo Nix am ehesten einer rhythmischen Kurzpass-Offense mit Quarterback innerhalb und außerhalb der Pocket projected. Also, dass er eben, er kann aus der Pocket gewinnen, er ist ganz gut on the move, aber es ist eben eine rhythmische Kurzpass-Offense, wo er vielleicht auch mal selbst laufen kann, könnte ihn fast als West Coast projecten, keine Ahnung. Anyway, Pros nochmal zusammengefasst, ganz guter Arm, Accuracy underneath gefällt, Pocket-Präsenz mag ich, Poise, aber das ist alles so im Bereich, das ist alles bei ihm gut und nicht exzellent. Die Beweglichkeit, das Passing on the Move und die Erfahrung in diversen Schemes, wenngleich das alles Spread-Schemes waren, aber sehr unterschiedliche. Wie gesagt, am Football muss er arbeiten, an den Progressions muss er arbeiten, am Middle of the Field, am Deep Ball. Für mich daher nur, und das meine ich aber gar nicht negativ, eine späte zweite Runde. Kann aber auch sehr gut sein, dass er das locker ausspielt. Also dass er einfach deutlich besser ist als das, was ich jetzt sehe.
Ja, bin ich fein mit. Ich bin super gespannt, wohin der geht vor allen Dingen.
Ja,
absolut. Weil der mittlerweile ein sehr definiertes, ja, wer hätte das gedacht nach den ersten Jahren, wo er jetzt landet. Das ist vielleicht einer der größten Transformationsprozesse, auch so ein schönes Wort aus 2024, die wir gesehen haben.
Ich möchte übrigens nochmal erwähnen, ich finde trotzdem, ich weiß, dass ich da eine Minderheitenmeinung vertrete, aber dass Justin Herbert schon mehr tief gegangen ist, als das heute im Narrativ so ist und auch mehr tief gegangen ist, als Bo Nix das jetzt bei Oregon gegangen ist. Er hat zu wenig das gespielt, da bin ich grundsätzlich dabei, aber er hat es nicht so wenig gespielt, wie Oregon das jetzt aufgezogen hat. Aber darüber kann man sicherlich trefflich streiten. Worüber man auch wahrscheinlich trefflich streiten kann, ist unser nächster Quarterback. Oder wie siehst du das?
Ja, keine Ahnung. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, was ich denken soll, weil das so einer ist, über dessen Coverage wir zugeballert worden sind die letzten Wochen und Monate. Das Gute ist, dass ich halt, wenn ich einen Scouting Report mal geschrieben habe, dass ich den, wenn ich die Combine-Zahlen aktualisiert habe, ihn in aller Regel nicht mehr anpacke. Aus Prinzip, weil, also natürlich schaue ich mir vielleicht gewisse Sachen an, vielleicht bei J.T. O'Sullivan oder bei anderen. Es gibt ja echt auch guten Quarterback-Content im Netz. So, absolut.
Ich habe mir keinen angeguckt, aber ja, gibt's.
Ja.
Alles gut. Das lange Intro, aber kommen wir zum Punkt. Es geht um den anderen Quarterback, der so ein bisschen all over the board, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, bei ihm ein bisschen höher gesehen wird, nämlich J.J. McCarthy von Michigan, ein Junior. J.J. McCarthy, 6'2", 219, 31,5 Arme, 9er Hände, ein hoher Four-Star-Recruit aus LaGrange Park, Illinois, der Nummer 6 Quarterback in der Klasse von unter anderem Caleb Williams, der sich für Michigan entschieden hat. Also nicht Caleb Williams, sondern J.J. McCarthy. In der True Freshman-Saison 2021 war er Backup hinter Kate McNamara. Hat schon ein paar Einsätze gesehen. Den konnte man einfach nicht dauerhaft auf der Bank lassen. Michigan Big Ten Champion seit langer Zeit im Halbfinale eine klare Niederlage gegen Georgia kassiert. 2022 gab es dann ein Duell mit McNamara und bis in den Saisonstart hinein. Also Jim Harbaugh hat ja beide dann am Anfang starten lassen, jeden Spiel und dann sich entscheiden wollen. Dieses Duell hat McCarthy für sich oder hat es gewonnen und war dann eben den Rest der Saison Starter, über 2700 Yards, 22 Touchdowns, 5 Interceptions in einer wohlgemerkt ja sehr lauflastigen Offense. Hat dann auch selbst über 300 Rush Yards und 5 Touchdowns beigesteuert. Dass man da jetzt nicht die größten Passstatistiken à la Washington oder Oregon aufweist, das überrascht jetzt weniger. Michigan hat wieder die Big Ten gewonnen, aber auch wieder ein Halbfinal aus, dieses Mal etwas überraschend gegen TCU und dann, ja, im vergangenen Jahr die Krönung. Über 72% Completions, knapp 3000 Yards, 22 Touchdowns, nur 4 Interceptions. McCarthy ist nicht mehr ganz so viel gelaufen, gerade zu Beginn der Saison, völlig egal. Wie gesagt, Krönung. Big Ten gewonnen, Playoff-Halbfinale gegen Alabama, Playoff-Finale gegen Washington, National Championship gewonnen eben. Und zum ersten Mal seit 1997 wieder ganz oben im Olymp des College-Footballs. Jim Harbaugh hat ja gesagt, der beste Quarterback der Geschichte der Wolverines. Da haben dann viele drüber gedacht, wie kann er das denn sagen? Ich meine, da ist auch Tom Brady gewesen. Muss man sagen, Tom Brady war jetzt nicht der Prospect, zumindest nicht zu Draftzeiten. Und wenn, dann ist es wahrscheinlich erstmal gegen ihn selbst, also gegen Jim Harbaugh gerichtet, der zumindest in der modernen Ära als der beste Wolverines-Quarterback galt. Ja, ich sag's mal vorweg, ich hätte nicht gedacht, der hat mich doch ganz schön, und da hoffe ich jetzt mal, dass wir ein bisschen auseinanderliegen, damit wir diskutieren können, der hat mich ganz schön weggebeamt. Also hätte ich nicht erwartet, wie begeistert ich doch von J.J. McCarthy war. Wollte ich auch gar nicht eigentlich. Hatte andere Quarterbacks, die ich lieber vom Stil ein bisschen mehr zugesagt haben, aber boy. Ich beginne mal. Passing Technik. Solide Mechanics, ein bisschen viel aus dem Oberkörper, also dieser Torque sozusagen, dass er sehr, sehr viel den Oberkörper dreht. Manchmal hat er auch einen Sprung zu viel im Dropback und etwas weite Base. Also manchmal wäre ein bisschen mehr Footwork wünschenswert, aber das ist alles im Rahmen. Er hat einen schnellen Release, das ist auffällig im Quick Game. Da zählt halt dieser Blink of an Eye, obwohl er eine etwas langwierige Ausruhbewegung hat, keine schlimmen langwierige, aber ist halt wahnsinnig decisive. Einen richtig starken Arm, kann kleine Fenster treffen, kriegt viel Velocity auf den Ball, wirft Bullets, wirkliche Bullets, threads the needle. Ja, auch wenn er über einen Linebacker legen muss, über die Mitte, der Ball ist sofort da, da habe ich mir mehrfach wow aufgeschrieben. Paar Arm-Angle-Variationen, nicht so viel wie Caleb Williams und ein Quarterback, über den wir gleich noch reden. Geht schnell durch Progressions, das hat mir gefallen, das habe ich für aller Orten anders gelesen, vielleicht liege ich falsch. Kommt schnell zurück zum Checkdown oder zur Underneath Route. Und zwar so, dass die damit noch was anfangen können. Das ist eine ganz große Stärke, dass nicht einfach der Checkdown dann, wenn sich die Defense schon wieder auf alles zubewegt hat und dann wirft er den Ball und kann und dreht sich vielleicht auch aus dem Tackle raus für 2 Yards. Nee, das kommt schneller. Er findet die Backside Route. Er kommt spät in den Progressions zurück zu Routes, die sein First Read waren. Das fand ich super nice. Er ist nicht zu spät mit den Würfen. Kein zu langes Warten aufs Big Play, sondern dann kommt der Ball raus einfach. Accuracy und insbesondere Ball Placement bei Short Intermediate Routes mochte ich sehr grundsätzlich, kommen wir gleich auch zu Ausnahmen. Viele Bälle kamen einfach rechtzeitig und in den Lauf des Receivers. Sehr furchtlos über die Mitte, das war eine seiner größten Stärken. Ich mag die Seams, die Curls, die Posts, die Overs. Er legt die Bälle weg vom Defender, richtig gut. Er hat aber ganz, ganz strange Inaccuracy bei Pässen nach links außen. Das ist ja mittlerweile auch überall kolportiert worden. Das sieht man aber in fast jedem Spiel. Die segeln über die Receiver hinweg ins Aus. Also es muss ein Mechanics-Problem sein. Super auffällig. Aber sonst auch kann Pässe bei Crossing Routes entsprechend der Coverage rausfeuern oder in den Lauf lupfen versus Man. Also er orientiert sich stark an der Separation, an der Coverage. Die Rollout-Pässe mit guter Genauigkeit, auch die hier weg vom Defender gelegt. Gibt nicht besonders viele davon, aber die haben mir gefallen. Auch ne, auch die, wo er das Bullet in letzter Sekunde da einen Schritt vor der Sideline rausfällt, solange es nicht so macht wie gegen Alabama im ersten Play. Das gibt natürlich alles auch negativ. Hat gewisse Ganzlinger-Momente. Auch diese Across-the-Body-Throws. Aber auch die fand ich erstaunlich schnell und akkurat. Muss er trotzdem in der NFL ein bisschen runtertunen. Pocket-Verhalten. Steht ruhig in der Pocket, richtet seine Füße neu aus. Gelegentlich ein bisschen flat-footed, dann segeln die Bälle. Das Pocket-Movement ist sparsam, aber effizient. Auch in enger werdenden Pocket steht er da, pfeffert den Ball an der Pressure raus, kann nach Druck ausweichen, antizipiert. Pressure finde ich in der Regel recht gut. Drifting away, stepping rein, ist beides vorhanden, je nachdem von wo die Pressure kommt und wie die Pocket aussieht. Running und sonstiges. Pocket-Quarterback mit Mobilität und ich finde es auch sehr guter und unterschätzter Beweglichkeit, Quickness, Instinkte und Decisiveness als Runner mochte ich nicht immer. Fand, da könnte aus seinen athletischen Attributen, die wirklich sehr gut sind, da könnte er viel mehr rausholen noch. Beim Scramblen soll das nicht übertreiben, schneller nach Raumgewinn schauen, nicht so viel East-West. Also auch bei Rollouts muss er sich früh entscheiden. Will ich passen, will ich laufen und nicht bis zum allerletzten Moment warten und dann ist beides nicht mehr drin. Kann durchaus Tackles brechen, also sowohl Ankle-Tackles als auch hohe halbherzige Versuche. Wenn es nötig ist, geht der Kopf voran. Bei Zone Reads und anderen Läufen über Außen hat er regelmäßig wirklich schöne angetäuschte Cuts oder Hesitation Steps. Dann verändert er den Winkel. Das mochte ich grundsätzlich schon sehr. Und ja, muss man aber auch bei ihm sagen, bei seiner starken O-Line hat er nicht viel Druck gekriegt. Dann wird man natürlich auch einfacher den Ball los. Leader mit Spielintelligenz, sehr viel, also bei ihm fand ich sehr auffällig, sehr viel Protection Calls verändert, Identifizieren des Blitzers. Und er hat halt viel an das Center Passing gemacht. Von daher, J.J. McCarthy, nochmal die Pros zusammengefasst in ganz kurz und Bullet Point-artig. Arm Strength, Release, Quick Progressions, er stared seine Receiver nicht down, Decisiveness, Accuracy, kurz und Mitte, Bullets über die Mitte, allgemein Timing der Pässe, da fand ich ihn mit am besten in der Klasse, muss ich sagen. Die Mobilität ist auch nicht schlecht. Von daher für mich, ich war überrascht. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht, ich sehe ihn wahrscheinlich viel zu positiv, aber ich habe ihn Top 15 mit Tendenz nach oben. Ich kann diesen Hype, den ich vorher ein bisschen suspekt fand, echt nachvollziehen. Und hoffe, dass wir jetzt in eine Diskussion eintreten können. Schauen wir mal.
Das heißt, im hypothetischen Szenario, dass die Chargers keinen Quarterback hätten, Harbaugh trotzdem Head Coach gewesen wäre, hättest du gesagt, an 5, warum nicht?
Ja.
Wobei, wenn du ihn Top 15 hast, dann bist er vermutlich dein Quarterback 2 oder 3 vielleicht sogar. Das werden die nächsten.
Werden wir sehen. Das werden wir, also Top 15 ist schon, also ist schon fast niedrig.
Ja, eben.
Das also meine ich, ja. Die Tendenz nach oben ist schon eine wahrnehmbare Tendenz. Wie gesagt, ich habe es nicht erwartet. Das war so ein, man hat das ja manchmal, ich gucke mir die Spieler tausendmal an in der Saison für irgendwelche Previews und sehe natürlich so grundsätzlich, was für ein Typ das ist, aber ich wollte mich da erst gegen wehren, aber kann ich ja halt auch nicht irgendwie.
Ich habe übrigens eine Erklärung, warum du ihn so hoch hast. Ne? Ich meine, er ist aus LaGrange Park, Illinois. Du hast während des ganzen Tapes nur an Brett Bielema gedacht und dann ist die Grade natürlich hochgegangen.
Come on, nein, bitte.
Hau raus. JJ McCarthy, ich habe mich schwer getan. Ich habe mich echt schwer getan. Auf meinem Board steht er mit einer 1,8.
Aber immer noch erste Runde, keine zweite.
Es ist ein First-Round-Quarterback für mich. Also es ist zwar schon Borderline, aber bei mir fett und dick unterstrichen Spielstruktur. Insbesondere Three-Step-Drop-Game, Präzision short, Entscheidung short. Kannst zum zweiten und zum dritten Read kommen. Stellenweise, das hattest du auch gesagt, sehr gutes Ballplacement. Präzision Short ist was immer da. Jetzt stelle ich mal eine steile These auf, Jan. Wenn du ein Head Coach bist, der ein bisschen oldschool ist und der nur das von einem Quarterback will, gibt's Argumente, dass er Quarterback 1 ist. Ich habe ihn da nicht. Ich habe ihn da definitiv nicht. Mhm. Aus bestimmten
Gründen. Ich meine nicht.
Aber ich verstehe die Denke dahinter. Ja. Und ich verstehe, warum der für Michigan so viel Value hatte. Weil er eben viele Sachen auch nicht gemacht hat.
Ja. Auf jeden Fall. Und wenn man muss dann vielleicht dazu sagen, bei diesen, ich glaube, es waren 4 Picks, ne? Das, ja. 3 kommen aus dem Spiel gegen Bowling Green, also gegen ein Mac-Team, wo sie hemmungslos überlegen waren und wo er aus irgendeinem Grund ein bisschen careless war. Wenn man das Spiel rausnimmt, also gerade die erste Saisonhälfte sonst, das war halt wirklich gut. Am Ende fand ich einige Spiele nicht mehr, oder da waren so ein paar Wackler drin. Auch übrigens in den Playoffs fand ich ihn nicht mehr ganz so dominant. Aber diese erste Saisonhälfte, hat mich jetzt gerade in der Retrospektive nochmal mehr begeistert. Aber ich will dir jetzt nicht so viel Raum nehmen.
Ja, also tatsächlich ist es selten, dass was in einem bestimmten Tape drin steht. Aber Bowling Green Tape war Müll. 4 katastrophale Würfe, davon 3 Picks. Hat hin und wieder dumme Entscheidungen drin, auch später im Saisonverlauf. Wenn auch in aller Regel nicht mehr als eine pro Spiel im Schnitt, würde ich mal schätzen. Gehen wir aber erst nochmal wieder aufs Positive. Das mit der Athletik, mit den Laufen, da hat er mich auch insgesamt überrascht. Das habe ich so im Tape weniger wahrgenommen. Kann über die Mitte werfen, aber auch schöne 10 und 10 bis 12 Yard Outs. Keine Angst vor Druck, steht toll in der Pocket, bekommt Speed auf den Ball, Short über die Mitteldistanz. Technisch einer der besten Quarterbacks für mich. Release, Fußarbeit, Handoffs, Play Action. Wunderschön. Er ist so unfassbar komfortabel über 10 bis 15 Yards über die Mitte. Das ist krass.
Da gewinnst du halt in der NFL heute viel mit. Ne?
Ja.
Das ist halt ein bisschen das, warum ich wahrscheinlich auch ein bisschen zu hoch bin. Aber das ist halt, was er da für Bälle auch wirklich, Entschuldigung, aber es gibt diesen einen Touchdown-Pass auf Roman Wilson in The Game, den er wirklich zwischen zwei Defender so legt, also eigentlich darfst du den da nicht hinwerfen, aber wenn du so viel Bums drauf hast und den so perfekt legst und auch noch damit rechnest, antizipierst, wie sich die Defender bewegen, dass der da genau zwischen landet, das ist schon, hat schon eine gewisse Attraktivität.
Mir gefällt es, dass er Matchups sieht und Cornerbacks attackiert, die ihm den Rücken zudrehen. Das hat er regelmäßig gemacht. Definition eines produktiven West Coast Quarterbacks für mich. Ist verhältnismäßig jung, dafür technisch schon weit. Also der ist 2003er Jahre. Das sollte man vielleicht erwähnen, wenn ich schon sage. Am Ende des Positiven steht dieser Satz: Ich hasse es, einem so limitierten Quarterback eine so hohe Grade zu geben, aber ich glaube einfach, dass es funktionieren kann. Und ich halte ihn bis zu einem gewissen Grad für limitiert. Warum, werde ich jetzt darlegen. Er reagiert mir zu spät auf Druck, er nimmt vermeidbare Sacks. Hatte eine überragende Offensive Line, auch ein Running Game. Tatsächlich steht da sprichwörtlich, was macht er in der Offense der Panthers 2023? Zugegebenermaßen, das könnte man zu fast jedem Quarterback hinwerfen. Aber.
Ja. Naja, point taken.
Ja. teilweise harte Side on Release und tiefer Release-Punkt. Druck beeinflusst seine Präzision sichtlich. Das Passspiel hatte extrem wenig Explosivität. Ich frage mich, wie viele Würfe er über 30 Yards er versucht hat. Können nicht viele gewesen sein. Ich habe null Vertrauen in seinen tiefen Ball. Wie gut sind seine physischen Tools, insbesondere sein Arm? Für mich, alles über 20 Yards wird zum Problem. Ich habe da einfach wenig Vertrauen. Okay. Die Neuner Hände sind kleine rote Flagge, kleines Fragezeichen. Er ist die Antithese zu Michael Penix. Nicht nur zu ihm, vielleicht auch zu anderen Quarterbacks. Ich verstehe total, ich werde niemanden während der Live Courage bashen, Jan, der den hochzieht und der genau weiß, was er von ihm will und was er von ihm bekommt. Aber für mich ist es einfach zu wenig. Und mir ist das klar, dass du mit 10, 15 Yards Downfields extrem viel in der NFL gewinnst. Chain, bewegen und weiter geht's. Wir brauchen keine 40 Yards Completions. Und trotzdem kann ich mich halt nicht davon freimachen, dass ich sage, wenn ich jemanden so hochziehe, dann will ich eigentlich mehr. Und das war der Punkt. Natürlich ist er in gewissen Bereichen besser als Penix. Aber ich mag den, vielleicht ist es persönliche Sympathie. Normalerweise, klar, ich liebe Leute mit Konstanz, Spielen, Struktur, Präzision, bum, bum, bum. Aber hier habe ich zu wenig Vertrauen, dass er auch wirklich die tiefen Bälle konstant trifft. Und dass er damit eine Gefahr ist, dass ein Gegner das Feld mit der Defense öffnen muss. Deswegen den JJ McCarthy auf meinem Board mit einer 1,8, eher Richtung Ende der ersten Runde. Ich würde dir den letzten Take zu überlassen. Du hast den Top 15 mit Tendenz etwas höher.
Ich glaube, also ich kann das sozusagen nachvollziehen. Ich sehe es halt einfach anders, weil ich seinen Arm deutlich besser einschätze. Das ist, glaube ich, der Punkt. Nicht unbedingt, wie gesagt, die Sideline, Deep Sideline Accuracy, gerade nach links, die ist ein Problem. Aber ich halte seinen Arm für ziemlich gut. Und darum glaube ich, dass der, und ich fand jetzt auch gerade diese Deep Over Routes, die Michigan viel gelaufen ist, die fand ich, hat er ziemlich gut und ziemlich schnell gelegt auch. Aber das werden wir sehen. Vielleicht überschätze ich den Arm auch einfach. Vielleicht ist der gar nicht so gut.
Aber vermutlich, wenn ich das ähnlich eingeschätzt hätte, wäre ich vermutlich bei einer ähnlichen Grade bei dir rausgekommen.
Weil das ist der Unterschied. Ich sehe ja seine Limitationen, sonst hätte ich einen Top 10. Klar Top 10, wie ein Caleb Williams, bei dem ich auch Limitationen sehe, aber das ist der Punkt, dass ich glaube, dass der über die tiefe Mitte Defenses gefährlich werden kann. Und das ist wahrscheinlich wirklich ein bisschen der Breaking Point zwischen uns. Ja. Ne, weil so weit sind auch die beiden Grades natürlich nicht auseinander. Nee. Wenn ich sage, der ist irgendwo Top 10, 15, irgendwie in dem Bereich. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass der hoch geht, weil der einfach viel bietet. Und das dürfen wir nicht vergessen, du hast es gerade erwähnt, ich erwähne das zu selten, wirklich noch jung ist einfach, ne? Als True Junior. Ja. Im Gegensatz zu diesen ganzen Greisen wie Nix und Penix und so, die da rumgelaufen sind. Klar, wir haben natürlich Caleb Williams bei den und noch einen anderen, die sind natürlich ähnlich jung. Wir reden jetzt so ein bisschen über dieses vermeintliche Second Tier, was bei mir ein bisschen anders aufgestellt ist, bei dir ja offensichtlich auch, als bei vielen oder beim Konsensboard. Und da sehe ich einfach unglaublich viel und wahrscheinlich zu viel, und das werden wir halt sehen. Aber was man vielleicht insgesamt mal sagen muss, wir haben einfach eine super spannende Quarterback-Klasse, ne? Also nicht nur nicht nur bei den Top-Guys, sondern auch bei dem Second Tier, was man sonst in der Form nicht so hat, wo man dann vielleicht einen hat, wo man sagt, naja, was weiß ich, passt ein Mac Jones noch in Runde 1 oder ist er Runde 2 oder so? Also ne, nur als Beispiel, sieht man aber die Limitationen schon deutlich und sagt, na gut, der geht vielleicht noch, weil die Position so wichtig ist. Aber hier haben wir so viele unterschiedliche Typen auch einfach, die unterschiedliche Stärke, unterschiedliche Limitationen haben. Allein wenn wir sehen, welcher Typ ist bei den Sideline-Pässen grandios, aber in der Mitte hat er Fragezeichen. Oder eben andersrum. Je nach Offense-System, was du aufbaust, wenn du, also ja, das ist schon, fand ich schon enorm spannend. Oder finde ich noch enorm spannend, weil wir haben ja noch zwei und die gehören nicht unbedingt zu denen, die wir noch gerade so reinnehmen mussten, würde ich jetzt mal sagen.
Nee, und das ist das Ding. Und den nächsten wirst du mir vielleicht ein bisschen schönreden müssen. Weil ich den gefühlt tiefer als der Konsens habe. Aber ihr werdet es hören. Es geht um Drake May. Quarterback von der University, nicht auf South Carolina. Ihr wisst, wenn wir einen Quarterback von South Carolina besprechen, müssen wir auch einen Quarterback von North Carolina besprechen. So sagt es die Regel. Und das ist eben Drake May mit 6'4", 223 ist hier reingekommen. 22 Jahre alt, hat tatsächlich kurz vor Saisonstart Geburtstag am 30.08., also zwei Wochen später, geht ja in aller Regel dann immer die NFL-Saison los. Ich habe ihn auf meinem Board mit einer 1,4. Das heißt, das ist bei mir so vermutlich ziemlich genau deine JJ McCarthy-Range. Top 15 mit Tendenz besser, also eher ein bisschen so 12, 13. Und interessanterweise, ich werde es gleich auch begründen, warum. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich da mit einer höheren Grade rausgehe. Erstmal zu Drake May. Kommt aus Huntersville, North Carolina. Sein Vater hat Football bei North Carolina gespielt. Sein Bruder Luke war ein toller Basketballspieler an der University of North Carolina. Sein Bruder Cole hat einen Titel mit der Baseballmannschaft der University of Florida gewonnen. Auch sein Bruder Bo spielt Basketball und auch seine Mutter Annie hat North Carolina besucht. War in den Recruiting Rankings als der 57. beste Spieler landesweit gelistet, Nummer 6 Pro-Style Quarterback und damals, wenn mich nicht alles täuscht, ein riesiger auch Recruiting-Win für den jetzigen Head Coach, dessen Name mir im ungünstigsten Moment entfällt.
Mac Brown.
Ich wollte Mac Jones sagen und wusste, das ist nicht Mac Jones. war 2 Jahre Starter, PFF Third Team All-American 2022, ACC Play of the Year 2022, ACC Offensive Play of the Year 2022. Insgesamt etwas über 8000 Yards, 63 Touchdowns, 16 Interceptions bei um und bei 950 Passversuchen dieses Jahr. 63% Completion Percentage bei 425 Passversuchen, 3608 Yards, 8 Yards pro Passversuch, 24 Touchdowns, 9 Interceptions. Drake May. Grundsätzlich positiv. Präzision ist da, vor allem Short und zur Seitenlinie. Sehr fangbarer Football, kann aus dem Laufen werfen, kann Arm Angles anpassen. Übrigens tatsächlich eine Sache, die viele Quarterbacks in dieser Klasse können, auch eher selten. Arm ist gut, aber für mich nicht mehr als die ideale, also die ideale Range nicht mehr als 40 bis 45 Yards. Grundsätzlich Größe, der Frame gefällt mir insgesamt gut. Fußarbeit gefällt mir oft sehr gut. Insbesondere bei den Dropback-Steps, die sind sehr sauber. Kann den Step-Up in der Pocket nach vorne machen. Er hat keine Angst vor Druck oder Hits. Der ist ein Baller. Er nimmt Würfe, auch wenn es einschlägt. Und da gebe ich ihm viel Credit für. Es ist nicht immer klug, diese Würfe zu nehmen, aber er nimmt sie. Er ist ein absoluter Baller. Auch er attackiert Cornerbacks, die mit dem Rücken zu ihm spielen, sehr, sehr komfortabel bei Corner- und Outrouten. Attackiert alle Bereiche des Feldes, kann den Ball schnell rausbekommen, kann die Ball- und Wurfgeschwindigkeit anpassen. Er kann improvisieren, er hat einige sehr schöne Würfe downfield und er wirkt auf mich wie ein sehr guter Athlet. Für mich ist der Arm gut, aber nicht mehr. Upside vermutlich limitiert, wegen seinem Arm, auch wegen der Präzision und dem Playmaking. Bei mir unterstrichen ist, er verpasst mir zu viele Würfe. Jetzt können wir nicht, jetzt würde ich nicht sagen, dass er inakkurater ist als Bo Nix, als auch wenn die beiden dieses Jahr 11-12% Completion Percentage, 14% Completion Percentage ungefähr trennt. Das wäre dann zu einfach, aber er verpasst mir zu viele Würfe. Zu wenig Konstanz, manchmal die Tendenz hinter den Wide Receiver zu werfen. Fett unterstrichen, massive Probleme unter Druck, nimmt zu spät wahr, reagiert oft nicht passend, nimmt Blitzer nicht wahr, nimmt unter Druck teilweise extrem dumme Turnover wie Würfe, hält den Ball zu lange, nimmt zu viele Sacks. Interessanterweise, trotz 6-4 werden mir zu viele Pässe runtergeschlagen, braucht gerne mal zu lange, um den Kopf zu drehen, wirft zu oft auf gedeckte, weil fixierte Wide Receiver, ohne Chance auf eine Completion. Insgesamt wenige von diesen absoluten Wow-Throws. Er lässt mir insgesamt in vielen Bereichen zu viel liegen. Das klingt jetzt alles negativ. 1-4 ist immer noch hoch, weil ich schon glaube, dass der mit seinen grundlegenden Fähigkeiten in der NFL gewinnen kann. Ist er für mich Slam Dunk jemand, der Williams in meinen Rankings attackieren kann? Ist er Quarterback Nummer 2? Stand jetzt ja, aber wir besprechen ja gleich noch jemanden. Wir werden es sehen. Drake May, ein unglaublich spannender Spieler. Auf meinem Board mit einer 1,4 und jetzt bin ich sehr gespannt, was du zu ihm zu sagen hast.
Das Erste, was ich zu sagen habe, verzeih mir den Kommentar, aber wenn ich das nur gehört hätte und keine Grade angenommen hätte, hätte ich irgendwie gedacht, dass du den noch niedriger gradest, ehrlich gesagt.
Also, ja, beim Lesen ist es mir gerade auch aufgefallen. Aber ich glaube schon, dass der einen gewissen Floor halt hat.
Ja, ja. Also, nicht im Sinne von wegwischen, sondern Zustimmung. Bei mir ist andersrum. Ich kriege mir den nicht schlecht geredet. Ich habe den ziemlich gleich auf dem Caleb Williams. Sorry. Also wahrscheinlich habe ich ihn einfach zu hoch. Oder was wahrscheinlicher ist, ich habe ihn ungefähr da, wo ihn der Konsens sieht, aber Caleb Williams ein bisschen niedriger. Ich habe die beide ziemlich gleich auf. Also, Drake May, ja, erstmal idealtypischer Körper, aber hat man ja nicht mehr so oft bei Quarterbacks, die so aussehen wie Justin Herbert oder so. Etwas schmalere Base, ich fand seinen Arm deutlich besser, als du ihn fandst, wirklich einen sehr, sehr starken Arm, schöne Spirals an der Schnur gezogen, die Far-Hash ist kein Problem, kann alle Spots auf dem Feld bedienen, teilweise krasse Bälle across his body, also das fand ich wirklich beeindruckend. Wirft allgemein einen sehr, sehr gut fangbaren Ball, hast du ja auch gerade gesagt, fand ich bei ihm besonders auffällig. Guter Release, nicht ganz in der Geschwindigkeit von Caleb Williams, aber das ist auch schwer zu tun, aber man sieht es halt, wie schnell die Bälle bei Flats, bei Quickouts, bei RPO-Slants ankommen. Gelegentlich ein bisschen zu spät, muss bei klaren Targets antizipativer werfen, um die Yards auf der Catch zu erhöhen und den DBs keinen guten Break zu ermöglichen. Ein wirklich negativer Punkt, den du hast ihn ja auch angesprochen, mit bewegt seinen Kopf nicht. Ich finde, von den Top-Quarterbacks ist er am meisten, oder muss er wirklich lernen, dass er nicht auf den First Read so festgelegt ist. Da lässt er gelegentlich Plays liegen, übersieht freie Spieler. Das ist für mich einer der größten Minuspunkte bei Drake May. Geht gut durch Progressions, das mochte ich sehr, kommt auch mal zurück zum Checkdown und vor allem immer wieder diese High-to-Low-Reads, das gefällt mir wirklich gut, dass er erst tief guckt, dann low zurückkommt, das relativ schnell macht. Accuracy fand ich gut, Board-Placement fand ich meist gut, nicht immer ideal, aber insgesamt doch besser als bei Williams. Das Problem ist halt, er ist ein bisschen streaky. Er hat gelegentlich bei kurzen, schnellen Pässen ist er off. Es gab ein paar mehr Misses als angenommen, gerade auf kurzen Distanzen. Da verstehe ich es nicht ganz. Also da hat er so Tendenzen zu Underthrows auf Grasnarbenhöhe. Obwohl ich seine Füße, ich habe mir das ein paar Mal wirklich genauer angeguckt und bin jetzt nicht der größte Experte, was Footwork bei Quarterbacks angeht, muss ich dazu sagen. Aber ich fand, dass er seine Füße gut setzt und trotzdem dass er da inakkurat ist. Ich weiß nicht, ob das eine Frage von Sync ist zwischen Oberkörper und Unterkörper. I don't know, ist jedenfalls auffällig. Deep Ball gefällt mir besser als, ich mache es jetzt einfach so ein bisschen halt im Vergleich zu Caleb Williams, gefällt mir bei Drake May besser als bei Caleb Williams. Die sind weniger lange in der Luft, die haben eine schöne Trajektorie. Diese tiefen Pässe oft wirklich toll gelegt unter Berücksichtigung der Coverage, diese Over-the-Shoulders-Layer. Problem war so ein bisschen, dass die Receiver zu wenig draus gemacht haben. Ja, ein, zwei Bälle hat er auch out of bounds gelegt, aber für mich der beste Deep Ball Throw oder einer der zwei besten, wir reden gleich über den anderen, der es ganz anders macht, der zwei besten Deep Ball Throw der Klasse. Auch beim Rollout under pressure, tolle Deep Balls in den Basket der Receiver gelegt. Da fand ich, das habe ich einfach, vielleicht hatte ich auch einen guten Tag oder einen gnädigen Tag. Ich habe halt viele von diesen Wall Throws gesehen bei Drake May. Aber gleichzeitig schielt er nicht nur aufs Big Play, sondern wird den Pass eben auch schnell underneath los auf den Outlet, auf den Back oder so. Accuracy on the Move fand ich auch eigentlich oft sehr gut und dann wieder einen völlig unerklärlichen Aussetzer. Und ich habe mich gefragt, wo kommen die her? Weil die sind einfach, es ist nicht so, dass die mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter sind, sondern dass die eigentlich in der Regel sehr gut sind. Dann ist da ein Ding bei, wo du denkst, what the fuck? Ballplacement mochte ich bei Crossern, bei Backshoulder, bei Sideline. Du hast die Outs und Corners angesprochen. Ich mochte die Bullets über die tiefen Mitte. Also sozusagen viele, viele verschiedene Pässe und Passkonzepte mochte ich sehr gern. Slants fand ich sehr gut. Meist ist er decisive. Gelegentlich hält er den Ball zu lang. Weniger lang als Caleb Williams. Aber gelegentlich wartet er eine Zehntelsekunde zu lang und das wiederum mehr als Caleb Williams. Klingt ein bisschen komisch, aber behalten und dieses Zehntelsekunde zu lang warten, wenn er eigentlich den Target schon vor sich hat. Gibt seinen Receivern Chancen, aber manchmal zu careless bei wirklich enger Deckung. Es sind nicht viele Turnover-worthy Plays, aber einige wirklich üble bei späten Würfen unter Druck. Das hast du ja auch gerade schon gesagt. Er versucht die Bälle gerade in der Red Zone in enge Fenster zu pressen und wie gesagt, aus meiner Sicht kann er sich das bei seiner Armstärke auch erlauben und das gelingt auch oft genug. Pocket-Verhalten. Ich fand sein Footwork mochte ich sehr. Du hast ja auch angesprochen, wirklich schönes, sauberes, leichtes, also wirklich so ein fast tänzerisches Footwork für einen 6'4", 223-Spieler. Richtet seine Füße beständig neu aus. Viele kleine Adjustments. Fast zu viel, aber fand ich gut. Stepped in die Pocket. Ich glaube, das ist ein Punkt, der bei uns einfach zu unterschiedlichen Grades geführt hat, ist das Pocket-Verhalten. Ich mag, wie er in die Pocket steppt. Er ist kein Pocket-Magier, der sich durchwurschtelt. Ein, zweimal bricht er zu früh nach außen aus, aber fand ich nicht sehr negativ. Ich mochte es grundsätzlich gern. Ich mochte auch seine Antizipation von Pressure grundsätzlich gern. Er muss nur lernen, bei Druck den Ball wegzuwerfen und den Checkdown zu passen. Da muss er schneller sein. Da muss er den Trigger schnell pullen. Da zu viel später Druck resultiert in Sacks. Das war beim Clemson-Spiel zum Beispiel relativ auffällig. Er kann Pressure sidesteppen, er ist athletisch und wendig genug, er kann von Pressure away driften, Entschuldigung für das ganze Englisch jetzt, er kauft sich konstant Zeit in der Pocket, das mochte ich einfach mehr. Running sonstiges, er ist ziemlich athletisch, kein krasser Burner, aber er hat nicht nur Build-Up-Speed, sondern der kann schon auch, hat schon ein, zwei Schritte, da merkt man, da ist Punch hinter. Gerade diese Runs oder Scrambles, wenn er in die Pocket upsteppt, nichts findet und dann läuft, da ist er wirklich decisive, north-south, wenig krasse Moves, aber sehr gute Runlanes um etwaige Linebacker herum, fand ich sehr effizient, stark im Kontakt, nicht leicht zu bremsen, bricht einige Tackles, gerade Arm-Tackles prallen ziemlich an ihm ab. Er hat relativ wenig Design-Draws genommen, das fand ich erstaunlich, hätte ich viel mehr mit ihm gespielt übrigens. Und er ist zwar nicht Caleb Williams, da ist der natürlich mit Abstand die Nummer 1, aber auch hier viele Impro-Plays beim Scramblen. Mitspieler müssen immer aufmerksam sein, dass er noch den späten Pass oder Pitch, das ist so diese Shovel-Passes à la Brett Favre oder das eine Ding, wo er den Ball auf den linken Arm wechselt und dann noch wirft, als er schon unter Druck ist. Da hat er schon so ein paar wirklich nette Dinger drin. Und ich fand, ne, wir haben natürlich da auch den ein oder anderen, ne, Tess Walker, reden wir vielleicht bei den Receiver noch drüber. Ich fand trotzdem, die Hilfe durch die Receiver war insgesamt schon relativ gering. Ich fand sie sogar fast noch schlimmer als bei Caleb Williams. Er hatte die etwas bessere O-Line, dafür muss man aber sagen. Von daher zusammengefasst, für mich Pros, idealtypischer Körper, absoluter Top-Arm, das Footwork in Pocket gefällt mir, Improvisation, Out-of-Structure-Plays mag ich, er liest das Spielfeld gut, er attackiert tief, er attackiert die Mitte, er findet Outlets, er ist ein ziemlich decisive Scrambler. Von daher für mich klarer Top-10-Quarterback, ziemlich gleich auf mit Caleb Williams. Wie gesagt, und man muss vielleicht dazu sagen, auch bei Drake May, die Saison 2022, das ist vielleicht, wir müssen, also ganz anderer Quarterback-Typ auch von den Eigenheiten, aber so ein bisschen eine ähnliche Situation wie bei Sam Howell, bei seinem Vorgänger bei UNC, dass er einfach in ein Jahr wirklich relativ gute Verhältnisse hatte, da war die Line auch besser, und dann im nächsten Jahr halt auch auf einige Spieler verzichten muss, denn er hat ja Josh Downs und Antoine Green wurden gedraftet. Die Receiver waren vielleicht jetzt nicht schlecht, aber weniger konstant. Und dadurch musste er einfach in einem Jahr, im zweiten Jahr sozusagen mit einem schlechteren Surrounding umgehen, genau wie Sam Howell seinerzeit. Und das hat die Statistik ein bisschen runtergebracht. Das hat natürlich auch mehr negative Momente seines Plays gezeigt. Nur würde ich trotzdem sagen, bei ihm ist das Potenzial einfach so unglaublich hoch. Einfach aufgrund der Tools, aber nicht nur aufgrund, das ist nicht nur ein Toolsy Quarterback, sondern der hat schon wirklich viel gezeigt und ja, von daher meine klare Nummer, was auch immer, 1B, I don't know. Ich finde ihn, ich bin ein großer Drake May Fan. Größer als ich dachte. Auch hier vor dem, ich war eigentlich der Meinung, ja gut, ich gucke mir Caleb Williams an, klare Nummer 1, ich gucke mir Drake May an, vielleicht 2 oder 3 und dann waren die doch näher beisammen, als mir das selber lieb war eigentlich. Aber so ist es manchmal.
Du, alles gut. Das ist ja auch schön, das ist ja auch der Teil des Draftprozesses, dass man da eben entsprechend überrascht wird. Er hatte nicht viel Longo. Das sollte man ihm vielleicht...
Nee, genau, zumindest im letzten Jahr nicht, ja.
Also, ne, das ja. Ist, sollte man ihm nicht zu gut... Wir haben noch einen Spieler.
Ich stelle ihn euch vor.
Du stellst ihn vor, genau.
Ich stelle ihn vor und sagen wir der Riser überhaupt, das kann man vielleicht so sagen, weil im Sommer haben relativ wenige damit gerechnet, dass wir den in den Regionen jetzt besprechen. Die Rede ist natürlich vom Heisman-Sieger, von Jaden Daniels von LSU. Ein Senior. Jaden Daniels 6'4", 210 und die 210, ja, die wurden gemessen, aber es wirkt manchmal so, als ob es noch ein bisschen weniger ist bei seinen 6'4". Also wenn wir bei einem Quarterback von Finn und Slender reden, fand ich, passt es bei ihm noch besser. Ich weiß nicht, bei wem du es vorher hattest. Hattest du es bei Rattler? Ich weiß nicht mehr. Egal.
Ja, Rattler war, ja. Ich glaube Rattler.
Ich kann es nachvollziehen, aber hier finde ich, also Jaden Daniels wirkt dünn. Zumindest nach meiner Sicht. Jaden Daniels, ein 4-Star Top 100 Quarterback aus San Bernardino, California. Und er entschied sich nicht für ein kalifornisches Team, sondern zunächst für Arizona State und für natürlich, you play to win the game, Herm Edwards. Erstes Jahr, 2019, richtig vielversprechender junger Dual Threat bei den Sun Devils, 17 Touchdowns, 2 Picks nur, 350 Rush Yards. 2020 nur 4 Spiele gespielt, das lag nicht an ihm, sondern das lag an Covid. Die Pac-12 ist da ja mit einem sehr späten Start erst um die Ecke gekommen und war eh sehr gebeutelt. 2021 unrunde Saison, Rückschritte im Passing, ist deutlich mehr gelaufen. Also das ging eigentlich von 2019 bis 2021 in die falsche Richtung. Dann hat er sich zu einem Transfer entschieden zu LSU und Brian Kelly. Und dort schon, das finde ich, geht manchmal ein bisschen unter, 2022 schon klare Verbesserungen, Fehler reduziert, deutliche Fortschritte als Passer gemacht, über 68% Completions, 17 Touchdowns, nur 3 Picks. Und noch besser als Runner mit fast 900 Yards und 11 Touchdowns. LSU überraschend ins SEC Championship Game gekommen, dank Jaden Daniels oder auch dank Jaden Daniels. Und dann 2023 eine überragende Saison. Über 3.800 Pass Yards, 40 Touchdowns, 4 Interceptions und dazu nochmal über 1.100 Rush Yards und 10 Rushing Touchdowns. Gewinn der Heisman Trophy. Jaden Daniels hat da auf jeden Fall richtig geballt. Was sind seine Vorzüge und Schwächen? Fangen wir wieder mit Passing und Technik an. Er hält den Ball hoch und tight, er hat einen recht schnellen Release, gelegentlich einen leichten Sidearm Windup, also er hat auch nicht den höchsten Release Point. Kein krasser Spin auf den Bällen, aber ausreichend. Er hat gute Armstärke, meiner Meinung nach, aber deutlich weniger jetzt als, sagen wir mal, Caleb Williams oder Drake May. Er kann Bälle über die Mitte in enge Fenster bringen. Gab allerdings, muss man auch sagen, nicht so viel enge Fenster in der LSU-Würfel. Aber die Bälle nach außen fand ich doch minimal am Floaten. Nach dem Dropback hat er eine etwas weitere Base. Die Mechanics unter Druck fand ich ein bisschen negativer. Daraus resultieren halt ein paar, ja doch deutlich ungenaue Pässe. Jaden Daniels ist kein dauernder Fullfield-Reader, aber er geht durch seine Progressions. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den Arizona State Days. Wenngleich nicht so schnell, längst nicht so schnell wie Caleb Williams. Das ist ein bisschen inkonstant und das ist bei vielen Sachen bei ihm so. Es gibt Plays und eine ganze Menge Plays, auch im Passing übrigens, nicht nur im Running, wo ich ihn richtig stark fand, wo ich merkte, er geht durch die Progressions, er findet halt den vierten, fünften Read, er guckt auf die Backside und dann gibt's halt Plays, wo er einfach ziemlich klebt. Und die Accuracy fand ich insgesamt gut, insbesondere bei Slants und Crossers. Ein paar unnötige Underthrows zu viel, insbesondere wenn er sofort nach dem Snap wirft und die Füße nicht richtig setzt oder ausrichtet. Da ist er einfach zu frantic. Da hat das gar nicht nötig, diesen Prozess so zu rushen. Da muss er einfach, kann er einfach wirklich sich die Zeit nehmen, gerade bei diesen Quick Passes. Was soll denn passieren? Bei Hitches und Comebacks fand ich ihn zu spät. Also das ist wirklich ein Punkt, der immer und immer wieder aufgefallen ist. Also ich weiß nicht, ob das Processing ist oder so, dass er da einfach nicht antizipativ wirft, sondern wirft, wenn der Receiver frei ist und sich umdreht. Und dann ist es eigentlich zu spät, zumindest in der NFL. Hier ist es oft genug gut gegangen. Diese Layering Throws über die Mitte, über die Linebackers auf Posts, auf Deep Dicks, aber auch die schnellen Slants, das fand ich alles sehr nett und auch mit genügend Speed. Aber es war einfach viel zu wenig Volume zum einen und Konstanz über die Mitte. Fast alles ist Outside and Numbers gewesen. Es gibt gute Ansätze in der Mitte, aber kann er die verfestigen? Das ist für mich ein bisschen eine Gretchenfrage. Die Slot Fades, auch die Deep Balls, das ist seine große Stärke gewesen. Die liegen halt toll. Feel Touch, Accuracy, die liegen toll in der Luft. Ballplacement hier und da noch zu verbessern, gut. Und natürlich hat er auch viel von Malik Nabers und Brian Thomas profitiert, ne? Die einfach, der eine mit dem Running under the Ball, Thomas vor allem mit den Adjustments zum Ball. Aber eben, er hat eben auch, das sind nicht nur die Receiver gewesen. Also Jaden Daniels hat auch immer wieder Bälle zum Beispiel hoch und weg vom Defender gelegt. Also hat auch wirklich dankbare Bälle für seine Receiver geworfen. Bester Punkt für mich, die Accuracy on the move oder off-platform. Bewegt den Mann aus der Pocket. Das ist wirklich gut. Die Würfe haben Zunder und die kommen halt wirklich genau. Also wird jetzt nicht der krasseste Rhythmus-Passer der Welt sein, der irgendwie aus der Pocket hier die Defense auseinanderpflückt. Aber da sind immer wieder spektakuläre Dinger drin. Allerdings, es ist einfach so, es gab viele, viele, viele freie Targets für ihn. Pocket-Verhalten. Footwork fand ich nicht ganz klassisch, manchmal ein bisschen flat-footed, aber in anderen Plays wiederum sehr leichtfüßig. Er braucht halt eine etwas cleanere Pocket. Er muss lernen, in der Pocket abzusteppen, außerhalb von Runs. Also es war einfach so effektiv für ihn, aus der Pocket auszubrechen. Nur das wird in der NFL nicht im gleichen Maße funktionieren. Wenn er vom Spot bewegt wird, das ist wirklich ein negativer Punkt, dann nimmt er schnell den Blick runter. Viel schneller, als das andere tun aus der Klasse. Er verlässt seinen Dropback-Spot nach aus der Pocket manchmal zu schnell, obwohl noch gar kein Inside-Druck da ist oder wenn er dem entgehen könnte. Er kann der Pressure sehr gut ausweichen, überhaupt keine Frage, ist ja wirklich slippery, gerade auch für einen 6-4-Quarterback. Aber da, Pocket-Verhalten war so ein bisschen Mixed Bag für mich. Also gab auch wieder, dann gibt es Plays, wo er wirklich völlig unnötig in den Druck reinläuft. Und auf der anderen Seite merkt man, er kann, also das ist nicht eine Frage von Spielintelligenz, weil er Defenses wirklich gut lesen kann, weil er weil er Blitzes identifiziert, weil er von denen sozusagen dieses Sliding away vom Blitz, dass er in die andere Richtung driftet. Das macht er richtig gut. Aber wenn er in der Pocket steht, da trifft er, finde ich, oft oder nicht immer die richtige Entscheidung, sagen wir es mal so rum. Running sonstiges sind natürlich hier sehr viele positive Momente. Also einfach, es gibt natürlich sehr viele gute Runner im College, aber er ist so smooth. Einfach dieser Burst auf den ersten Schritten, das sieht alles so leicht aus. Und natürlich echter Longspeed. Ne? Er läuft recht aufrecht, muss man sagen, aber er ist dabei super slippery, er ist shifty. Er vermeidet auf diese Weise eigentlich, gerade im Open Field, finde ich, viele Big Hits. Er hat eine gute Vision. Aber er muss mehr Hits verhindern. Und zwar nicht viel zu sagen, gerade so um die Line of Scrimmage rum. Da muss er lernen, nicht blind irgendwie in Hits reinzulaufen. Und da gab es ja so ein paar Dinger, wo er dann noch vorher abspringt und dann einfach wirklich ungespitzten Boden gerammt wird. Er ist halt kein 230 Pounder. Das muss er dringend ablegen. Also da ist er manchmal einfach zu careless und ich weiß nicht, was da mit ihm durchgeht, dass er sich für einen anderen Quarterback-Typen hält, als er ist. Ich mag seine Moves, weil er die nicht einfach als Selbstzweck einsetzt, sondern wenn nötig. Klar, viele Design Runs in der Offense um ihn rum, würde ich natürlich auch machen, wenn ich Jaden Daniels als Quarterback hätte. Gerade die Draws und Zone Reads sehr gefährlich. Frage ist natürlich, wie gut verträgt er NFL-Hits mit seiner Statur? Er macht weniger Slides als die anderen Top-Quarterbacks. Er hat auch eine gute Power im Kontakt. Ist deutlich schwerer zu Boden zu bringen, als man bei seiner Statur erwartet, wenn man ihn dann gestellt hat. Aber das muss man halt abwarten. Und vielleicht noch letzter Punkt zu seinem Surrounding. Also ja, er hat einen Breakout gehabt. Und man muss, denke ich, auch sagen, dass dieses Breakout, obwohl er 2022 auch schon sehr gute Leistungen gebracht hat, dass das schon auch dort mit der deutlichen Verbesserung der O-Line zu tun hat. Man muss sagen, LSU hat 2022 die ungewöhnliche Wahl getroffen, mit zwei True Freshman Tackles zu spielen. Will Campbell links und Emory Jones rechts. True Freshman Tackles in der SEC sind halt so eine, sagen wir mal, mittelgute Idee. Ne? Die werden natürlich bei dem einen oder anderen Play gefressen. Vorteil war, 2023 waren sie Sophomores mit einem Jahr Starter-Erfahrung und haben deutlich besser gespielt. Er hat einfach eine deutlich bessere Line vor sich gehabt. Und das macht vielleicht einiges davon aus. Das ist zumindest denkbar. Zusammengefasst. Unglaubliche Athletik, spektakulärer Dual Threat. Die Deep Balls und Touch Passes sind a thing of beauty. Die Accuracy on the move ist und grundsätzlich würde ich schon sagen, dass er ein gutes Verständnis der Defense hat. Die Frage ist halt, wie viel gewinnt er, wenn er nicht laufen muss? Er ist halt einfach bei seinen Dropbacks wahnsinnig viel hat er die Beine in die Hand genommen, zu Recht. Am College ist das gut gegangen. Wie gut geht das in der NFL? Ich weiß es nicht. Ich sehe ihn nicht Top 10. Also da, wo er gesehen wird, oder Top 5. Ich habe ihn eher so im Bereich mit First, Top 15 bis 20, irgendwo oder so in der Region, sage ich mal ganz grob. Vielleicht hast du ihn ja deutlich über.
Ja, habe ich. Und du hast eben von den Ideen gekommen, wenn man Quarterback-Klasse schaut. Ich bin auch rein, Williams 1, ja, May 2, mal gucken, was uns Boom, Nix, McCarthy so geben. Daniels, oh, mobiler Quarterback, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Du kennst, meine Historie ist sehr bekannt.
Ja, kann man so sagen.
Das ist Quarterback 2 für mich.
Okay.
Ich habe nice. Ihn mit einer 1,3 auf dem Board. Das ist halt eher Richtung Platz, also wenn man es wirklich auflegen würde, 8, 9, 10. Die Frage, die ich mir gestellt habe, also natürlich kann man sagen, wie sehr ist man dadurch beeinflusst, dass die Lauffähigkeit eines Quarterbacks, glaube ich, jetzt auch in der NFL mehr als Asset gesehen wird als vor 5 oder vor 7 Jahren. Insgesamt.
Definitiv.
Es geht ja nicht nur darum, was man selber evaluiert, sondern auch, wie sehr sieht es eine Liga und wie sehr kann es eine Liga einsetzen. Wir haben das bei den unterschiedlichsten Quarterback-Typen gesehen. Hashtag Daniel Jones 2022 vor allen Dingen. Natürlich ist für mich das größte Fragezeichen, LSU war offensiv brutal talentiert. Du hast gerade schon die Sätze zur O-Line genannt. Die Receiver da war einfach viel, 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 viel da.
Teilen. Mason Taylor geht jetzt nicht in die Draft, aber auch ein sehr, sehr talentierter Spieler. Also auch die, auch Nummer 3 Receiver Lacy oder so, das, da waren halt, war halt schon viel da, wie du sagtest.
Ich bin gerade am Überlegen, wer der Quarterback, war, als Odell Beckham gedraftet worden ist.
Das war Mettenberger.
Genau.
Glaube ich. Mit Landry und Odell Beckham.
Das war auch, dieses Duo war auch, ja.
Mettenberger, sehr guter Arm, relativ wenig drüber.
Ja, genau. Genau, not much else.
Ja, aber so, ein Rocket.
Also. Ja. Der konnte das Ding 60 Yards Downfield werfen und hat nicht mal geblinzelt dabei. Also,
Spoiler, wir reden heute nicht noch über Joe Milton. Aber
nee, den werde ich mir irgendwie die Tage nochmal anschauen. Aber
ich sag gleich noch 3 Sätze dazu, zu dem Rest.
Zu Daniels Athlet Dualfett. Ich finde, er ist einer der besseren Spot-Thrower der letzten Jahre insgesamt. Kann den Ballspeed anpassen. Präzision generell ist da, Ballplacement meistens gut, wirklich richtig herausragend. Eher bei den Spot-Throws als bei den Progression-Reads. Ich fand, er ist über das Jahr besser geworden, in die Feldmitte zu werfen. Das hat er am Anfang, finde ich, sehr vermieden. Über die Entscheidung können wir reden. Ich habe wenige krass dumme Entscheidungen gesehen, aber halt auch wenig in Struktur. Bumm, 1, 2, 3, bam. Ja. Arm ist gut genug, vermutlich nicht mehr, maximal 50 Air Yards würde ich mal schätzen, aber die Dinge sind halt schon geil, das hattest du ja schon gesagt. Er wirft die mit Touch auf wunderschöne Spots, das macht Spaß, du musst gegen ihn. Bei ihm weißt du, du musst das Feld verteidigen, auch tief. Er hat keine Angst, was nicht immer zu seinem Vorteil ist. Es ist einfach so. Insgesamt für einen mobilen Quarterback sehr, sehr schöne Dropback-Steps und Play-Action-Trades. Er hält mir den Ball zu lang, hattest du gesagt. Ich gucke jetzt nochmal nach anderen Sachen. Fußarbeit im Wurf gefällt mir nicht immer. Alabama-Tape scared mich, muss ich ehrlich sagen. Man kann jetzt nicht sagen, dass da so eine riesen Talentdifferenz ist zwischen LSU und Alabama.
Zumindest nicht letztes Jahr, ja.
Ja. Also nicht überragend gegen den Druck, aber das Tape scared mich ein bisschen, muss ich so sagen.
LSU-Defense schon, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, klar. Aber Alabama, die gegen LSU over, war nicht so, nicht so lopsided, wie vielleicht zu anderen Zeiten.
Ja, absolut nicht.
Er muss lernen, sich zu beschützen, das hattest du gesagt. Der hat auch viele Unnötige jetzt einfach gefressen. Das ist so. Das war nicht wie bei Michael Pratt oder so, oder wie bei anderen Quarterbacks oder vor allen Dingen bei Rattler halt, sondern und wie gesagt, so, wie fittest du ihn zwischen als Passer zum Teil inkonstant, Entscheidung, Fragezeichen, brutal viel Talent, krasser Athlet, der halt wirklich als Läufer in der Gefahr ist, der sich aber auch lernen muss, sich zu beschützen. Ich glaube, beim ersten Spiel, den wir gesprochen haben, habe ich von Varianz gesprochen. Jan, bei ihm geht es mir genauso. Ich finde, vielleicht bin ich deswegen auch einen Tacken zu hoch, aber bei ihm ist sehr viel unerklärte Varianz für mich drin. Da sind noch viel mehr Fragezeichen, aber die Upside ist bombastisch. Ich bin auch bei ihm, auch wenn es ein komplett anderer Spieler, aber schon ein sehr anderer Spielertyp ist als McCarthy. Ich bin so gespannt, wo der landet. Also so gespannt, wie ich über die Leistung der NFL bin, so gespannt bin ich tatsächlich im Draft erstmal bei den Landing Spots. Ich glaube, wir können relativ stark davon ausgehen, dass Caleb Williams in 1 zu den Bears gehen wird. Die Zeichen sind, glaube ich, sehr als deutlich.
Ist ja auch absolut nachvollziehbar. Also das Ceiling ist auch, müssen wir nicht drüber reden, das Ceiling ist, auch wenn ich ihn vielleicht ein bisschen negativer als der Konservator auch nur einen Touch sehe, das Ceiling ist natürlich bei Caleb Williams, denke ich, nach wie vor am höchsten. Also der Arm, die Scrambling Ability, auch das In-Structure und Out-of-Structure spielen, dann kann man natürlich die aus meiner Sicht leichten Accuracy-Probleme auch ein bisschen wegwischen, ne? Wenn du beim nächsten Play halt dann einfach wieder jede Möglichkeit hast, von In-Structure bis Out-of-Structure ein Big Play oder einfach nur ein First Down zu kreieren. Auf verschiedensten Wegen, wohlgemerkt.
Und danach fängt für mich halt das Chaos an. Also danach weiß ich nicht, was passiert. Mega spannende Klasse und ich würde dir jetzt einfach die letzten Takes geben, weil it's your show. So take it.
Ja, ich denke, Dan Quinn wird erstmal Defense Guy in 2 nehmen, ne? Nein. Aber
er ist der beste Interior Offensive Line Spieler auf dem Board.
Ach, ich will einen Tackle, ich will Johnny Newton oder so. Nein. Oder ja, den besten Seahawks Corner. Ah, gut. Erstmal die Cones abwarten, die Cones-Seiten.
Genau.
Nein. Und natürlich Armlänge. Vielleicht nochmal ganz kurz. Wir haben jetzt 9 Quarterbacks durchdiskutiert. Es gibt natürlich noch weitere. Ich will die jetzt einfach nur ein paar davon erwähnen, weil vielleicht der eine oder andere für sein Team auch noch nach Backups guckt. Wir haben natürlich noch den krassesten Arm der Klasse. Der ist nicht bei Caleb Williams, sondern der ist eindeutig bei Joe Milton, jetzt Tennessee, früher Michigan. Die Frage ist, wie viel drumherum? Mobilität ist auch da, Größe ist da, Gewicht ist da. Aber was ist mit Field Scanning and Accuracy? Und der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Oder ein anderer Quarterback, der durchaus einen starken Arm hat, ist Devin Leary, der jetzt bei Kentucky versucht hat, seine Karriere wiederzubeleben, was so halt leidlich gut funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir halt Quarterbacks, die eher nicht unbedingt mit Arm, sondern mit anderen Traits glänzen, wie Sam Hartman, jetzt Notre Dame für Wake Forest, oder auch Austin Reed, ein recht spannender Kandidat von Western Kentucky, ein absoluter High-Volume-Passer. Ich habe auch noch einen anderen Favoriten, den werde ich jetzt noch nicht verraten, weil ein bisschen was will ich mir für einen Blog aufbewahren. Also einen Favoriten bei den späten Runden, müssen wir jetzt sagen. Wir reden hier nicht über Starter-Potenzial. Ja, aber ich denke, wir haben eine lange, müssen wir auch langsam zum Schluss kommen hier, Nikola schlachtet uns schon, glaube ich, eine lange Sitzung gehabt zu 9, denke ich, auch spannenden Quarterbacks, die bei denen zumindest bei allen die Chance besteht. Ich glaube, da wirst du mir zustimmen, ob wir die mehr oder weniger mögen, dass sie im günstigen Fall zumindest mal Spot-Starter werden können irgendwann für einen Moment, wenn der Starter ausfällt oder ähnliches. Das ist, glaube ich, bei allen möglich. Bei anderen geht es natürlich um die Frage, sind sie Franchise-Quarterbacks? Ja, vielen Dank, Christian, dass du deine Expertise mal wieder mit mir und uns und allen geteilt hast. Wir machen natürlich, das sei an dieser Stelle nochmal erwähnt, Christian hat es ja eben schon mal angesprochen, wir machen natürlich unsere Live-Coverage wieder, werden da aber nochmal in die PR- und Werbephase etwas intensiver reingehen, aber ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, wenn ihr auf unsere Live-Kommentare und Analysen stehen solltet, ob das eine gute oder schlechte Sache ist, das überlasse ich euch. Dann könnt ihr da gerne natürlich wieder einschalten. Wir werden wieder alle Runden und alle Picks kommentieren. Hier geht's weiter. Voraussichtlich in der nächsten Woche. Ich habe gesagt, das ist zeitlich alles so ein bisschen schwieriger als in den letzten Jahren. Die Positionsgruppe verrate ich noch nicht, einfach auch deswegen, weil es noch nicht ganz klar ist. Ich kann aber so viel verraten, dass Christian nächste Woche nicht dabei sein wird, denn der ist in anderen Teilen der Welt unterwegs. Aber vielleicht hören wir ihn ja nochmal wieder. Ich bin da eigentlich relativ optimistisch. Hast du noch ein paar letzte Worte zumindest für diesen Podcast zu addieren?
Danke, dass ihr uns die Treue haltet und reingehört habt. Und auch danke, das will ich an der Stelle auch mal sagen, für die Nachfragen im Vorfeld. Das ist nie nervig, wenn ihr sagt, wann kommen Ausgaben oder wann kommen Sachen von euch. Es ist super wertgeschätzt, weil wir das total, ich spreche für mich, aber ich spreche mit Sicherheit auch für dich. Es ist total wertvoll, diese Community zu haben und Leute, die einfach ein Stück weit schätzen, was man tut. Und deswegen freue ich mich auf die Ausgaben von dir, mit dir, mit anderen Gästen, vielleicht auch nochmal mit mir. Und das bereichert den Prozess auch sehr. Und ehrlicherweise, ohne Feedback würde es viel, viel weniger Spaß machen. Es ist schön, dass die Bubble so ist, wie sie ist. Jo, und jetzt schließt euch in den Keller ein. Jetzt sind nur noch ein paar Wochen bis zum Draft. Es gibt noch einiges an Interior Offensive Line zu schauen.
Ja, und hier kann ich auf diesem Wege auch nochmal viel Spaß in den States ausrichten, dass du da vielleicht auch gute Kontakte kriegen wirst für die kommenden Jahre. Nein, Scherz beiseite. Vielleicht bleibst du auch gleich da und wirst für den Game Cops als Scout engagiert. Habe ich Game Cops gerade gesagt?
Ja, Game Cops ist super.
Game Cocks oder Game Cops, wie auch immer. Bei beiden ließen sich viele Wortwitze machen. Wir werden sie heute nicht mehr euch aufdrücken und ich verbleibe mit einem Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time, keep getting better as a football team and we'll see what happens.